Ja, danke für die Einführung und danke für die Möglichkeit, hier Vortrag zu halten. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu meinem Werdegang. Stefan hat ein bisschen schon was gesagt. Ich habe irgendwann hier in Ulm studiert, Mathematik mit Nebenfach Informatik. Damals gab es noch keine volle Informatik, keine Fakultät für Informatik. 1991 habe ich dann Diplom gemacht. Und von 92 bis 2000 war ich dann wissenschaftlicher Mitarbeiter hier in der Fakultät bei Professor Dadam. Da habe ich dann schließlich auch meine Doktorarbeit zustande gebracht, nach langen Wehen und Mühen. 2001 bin ich dann hier im Haus gewechselt in die Abteilung, die damals Rechnerstrukturen hieß und damals von Professor Kiddy geleitet wurde. Da war ich dann sogenannter wissenschaftlicher Assistent, habe da dann in 6 Jahren meine Habilitation gemacht und zwar genau zu diesem Thema hier, verbesserte prozedurale Programmiersprachen. Sprich, das ist die Forschungsarbeit, die ich sozusagen die letzten 6 Jahre betrieben habe. Ja gut, Anfang dieses Jahres hatte ich dann noch so eine Überbrückungsstelle hier an der Uni und seit Oktober habe ich es jetzt glücklich geschafft, eben Professor zu werden in der Hochschule Aalen. Okay, man hat mir gesagt, maximal 2 Stunden habe ich hier zur Verfügung. Ich wollte das in zwei Teile teilen, den eigentlichen Vortrag am Anfang grob eine Stunde, wo ich versuchen möchte, einfach so die wesentlichen Ideen und Konzepte zu vermitteln, mit kleinen Beispielen natürlich illustriert. Und im zweiten Teil habe ich mir gedacht, wäre es dann sinnvoll, eher so interaktiv zu werden, also auf konkrete Fragen konkreter einzugehen. Meinetwegen auch hier kleine Beispielprogrammchen dann zu schreiben und auszuprobieren. Ich denke, das sehen wir einfach, wie sich das entwickelt. Aber natürlich kann man auch im Vortrag einfach dazwischen fragen, also wenn irgendwas hier unklar ist oder ich zu schnell oder auch zu langsam bin. Bitte um Feedback. Okay, was sind verbesserte prozedurale Programmiersprachen? Um den Begriff mal zu erklären, möchte ich so ganz kurz die historische Entwicklung imperativer Programmiersprachen rekapitulieren. Wenn man will, fangen die mit Assemblersprachen an. Das sind so die primitivsten, primitiven Sprachen, wenn man von der reinen Maschinensprache absieht. Anfang der 70er Jahre gab es dann die klassischen prozeduralen Sprachen, beispielsweise Algol, Pascal oder C. In den 80er Jahren gab es dann sogenannte modulare Sprachen wie Ada, Modula 2 oder Oberon, die zu diesen klassischen prozeduralen Sprachen eben das Konzept von Modulen noch hinzugefügt haben, mit denen man dann Datenkapselung und Geheimnisprinzip realisieren kann. Und in den 90er Jahren rollte dann die objektorientierte Welle mit Sprachen wie zum Beispiel Eiffel, C++, Java und natürlich vielen anderen. Zweifellos bieten objektorientierte Sprachen einige Vorteile gegenüber den klassischen prozeduralen oder modularen Sprachen, aber meiner Meinung nach haben sie doch auch eine Reihe von Nachteilen und Problemen. Eins davon möchte ich exemplarisch rausgreifen und mal illustrieren, das sogenannte Erweiterbarkeitsproblem, Englisch oft auch als Expression Problem bezeichnet. Stellen wir uns vor, wir wollen ein kleines Software-System entwickeln, mit dem wir arithmetische Ausdrücke in Form von Datenstrukturen repräsentieren können, so wie man das zum Beispiel einen Compiler braucht. Also ich möchte Objekte, die konstante Ausdrücke beschreiben, Additionen, Subtraktionen etc. Dazu könnte man sich eine einfache Klassenhierarchie definieren mit einer abstrakten Wurzelklasse Expression und dann konkreten Unterklassen wie zum Beispiel Const, Add, Sub und so weiter. Und dann will man auf diesen Datenstrukturen natürlich bestimmte Operationen haben, also zum Beispiel Evaluate, um einen Ausdruck auszuwerten oder print, um ihn in irgendeiner Form auszugeben, etc. Um diese Operationen zu realisieren, kann man jetzt im Prinzip diesen hier gedachten zweidimensionalen Raum in zwei Richtungen aufteilen. Entweder klassisch prozedural würde man sagen, Eval und Print ist jeweils eine Prozedur und in dieser einen Prozedur gibt es eine große Fallunterscheidung nach der Art dieser Ausdrücke. Also wenn der auszuwertende Ausdruck eine Konstante ist, dann macht man das. Wenn es eine Addition ist, macht man was anderes. Bei der Subtraktion wieder was anderes. So das typische große Switch Case. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass man ziemlich einfach weitere Operationen zu einem bestehenden System hinzufügen kann. Also beispielsweise Diff für symbolisches Differenzieren von Ausdrücken oder was weiß ich. Man schreibt einfach eine neue Prozedur, die hat wieder die gleiche Fallunterscheidung und macht für jeden Fall was anderes. Aber man muss den Code für Eval und Print, den man schon mal geschrieben hat, den muss man überhaupt nicht mehr anfassen, den bräuchte man nicht mal als Source Code vorliegen haben. Sprich, eine operationale Erweiterung eines bestehenden Systems ist einfach und modular möglich. Schwierig ist aber, wenn jetzt eine weitere Art von Datenstrukturen hinzukommt, meinetwegen noch Negationen als eine weitere Art von Ausdrücken. Wie soll man die jetzt in das bestehende System einpflanzen? Da gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als in jeder dieser Prozeduren die Fallunterscheidung um einen weiteren Fall zu erweitern. Das heißt aber, man braucht den Source Code, man muss ihn verändern, man muss ihn neu übersetzen, allen abhängigen Code übersetzen. Das heißt, so eine Strukturerweiterung hier, die ist schwierig bzw. aufwendig, auf jeden Fall nicht modular möglich. Andersrum, wenn man klassisch objektorientiert vorgeht, dann implementiert man jede dieser Ausdrucksarten hier als eine Klasse. Das wären diese Kästen hier. Und in jeder Klasse hat man dann Methoden, Eval und Print, und kann die dann in jeder Klasse passend zur Datenstruktur implementieren. Hier ist es jetzt einfach, eine weitere Art von Ausdrücken dazuzufügen. Das gibt einfach eine weitere Unterklasse von Expression. An den vorhandenen Klassen muss man da gar nichts machen. Das heißt, das geht schön einfach modular. Aber wenn man jetzt eine weitere Art von Operationen haben will, dann hat man das gleiche Problem wie vorher, nur umgekehrt an der anderen Stelle. Um eine weitere Operation diff in das vorhandene System einzufügen, muss man hergehen und jede dieser Klassen um eine Methode erweitern. Und das heißt wiederum, man braucht den Quellcode der Klasse, muss die Methode reinschreiben, neu übersetzen etc. Das heißt, jetzt sind plötzlich solche operationalen Erweiterungen nicht einfach und modular möglich. Das ist richtig. Hier, gut, es kommt darauf an. Man muss diff da oben als abstrakte Methode reinsetzen und in dem Fall würde in der Tat der Compiler mir dann hier sagen, wenn ich irgendwo vergessen habe, diff zu implementieren. Wenn die Klassenhierarchie nicht so flach ist, sondern aus mehreren Ebenen besteht und ich irgendwo hier dazwischen schon mal diff implementiert habe, dann kann ich es in weiteren Unterklassen trotzdem vergessen zu überschreiben. Wenn es sinnvoll implementiert ist, passt es, klar. Okay. Ja, also gut, akzeptiert. Aber es bleibt das Problem einfach, was inhärent in der Objektorientierung ist, wenn ich eine zusätzliche Operation haben will, dann geht es erstmal nicht so einfach. Auf bekannte Lösungsvorschläge komme ich gleich. Also falls jetzt der Vorschlag kommt mit Unterklassen oder so, nee. Ja.
Wo man auch an zu bestehenden Klassen Methoden dazu definieren kann und
umgekehrt. Ja.
Also Bild hat dieses Problem sehr schön gelöst.
Okay, also auch akzeptiert. Es gibt andere Sprachen, wie zum Beispiel aspektorientierte Sprachen, die ich kurz erwähne, die haben das Problem auch gelöst. Dann habe ich vielleicht noch den Kritikpunkt, dass die Sprachen relativ komplex sind. Und der Ansatz, den ich jetzt vorstellen möchte, naja, er geht einfach ganz anders vor. Und ob er jetzt letztlich besser ist, ja gut, das sei dahingestellt. Das ist auf jeden Fall mal das Problem. Okay, es gibt die eine oder andere Sprache, die es vielleicht schon gelöst hat. Wobei mich der Dylan-Ansatz, also ich kenne es vom Prinzip, da sind doch auch diese Multimethoden möglich, wie man es in Silos hatte. Ja. Und ist das wirklich statisch typsicher? Oder ist das auch dynamisch typisiert, so wie...
Je nachdem, ob es der Compiler entscheiden kann und was man ihm sagt.
Okay.
Also wenn man ihm sagt, dynamisch zur Laufzeit, dann macht es zur Laufzeit. Mhm. Ansonsten macht es statisch. Der springende Punkt ist, dass die Methode nicht an der Klasse hängt.
Genau, das ist der springende Punkt, auch in meinem Ansatz. In meinem Ansatz geht dasselbe Spiel dann nicht nur mit den Methoden, sondern zum Beispiel auch mit den Datenstrukturen. Dass man also auch zu den bestehenden Klassen später noch Datenelemente dazufügen kann, ohne dass man den Quellcode der Klasse dafür anfassen muss. Ja, ist mir wichtig, aus verschiedenen Gründen. Also das eine kann natürlich sein, ich habe ihn schlicht und einfach nicht. Ich habe vielleicht nur Binärcode. Und möchte mit der Library, die ich da von irgendjemand bekommen habe, halt trotzdem arbeiten und möchte Erweiterungen vornehmen. Das andere, was mir aber fast noch wichtiger ist, einfach das Prinzip von Modularität. Ich will vielleicht mein Diff zu dem bestehenden System hinzufügen und dann möchte ich das Diff in einer Quelldatei implementieren und möchte nicht den Code von Diff auf 5 Quelldateien verstreuen müssen. Je nachdem, wie ich das als Programmierer gerne möchte, möchte ich mir es nicht von der Programmiersprache diktieren lassen, wie ich es machen muss. Okay, es gibt neben den jetzt genannten ein paar Lösungsvorschläge, jetzt speziell aus der objektorientierten Ecke, die aber meines Erachtens alle nicht wirklich funktionieren oder nicht wirklich praktikabel sind. Also häufig hört man den Vorschlag, um eine zusätzliche Operation zu einer Klasse hinzuzufügen, definiere man einfach eine Unterklasse von dieser Klasse und die hat dann die zusätzliche Methode. Das klingt auf den ersten Blick schön. Probleme, ich stelle mir vor, ich habe eben schon ein Software-System. Also ich habe existierenden Code und der erzeugt natürlich Objekte der ursprünglichen Klassen, sofern ich nicht wieder irgendwelche anderen Maßnahmen von vornherein ergreife. Aber ich würde sagen, wenn der einfach drauf los programmiert ist, dann erzeugt er eben Objekte der ursprünglichen Klassen. Genauso all die Funktionen oder Methoden, die ich schon habe, die erwarten Objekte der ursprünglichen Klassen. Hier kann man jetzt natürlich schon aufgrund der üblichen Subtyp-Polymorphie Objekte der Unterklasse an Methoden übergeben, die Objekte der Oberklasse erwarten. Aber genau in dem Moment verliert man statisch die Typinformation, dass es sich um Objekte der Unterklasse handelt. Und an geeigneter Stelle muss man die dann durch explizite Downcasts eben wieder sozusagen zurückgewinnen. Und hier im Beispiel könnte man jetzt sagen, okay, wir brauchen dann eine Unterklasse von const, die zum Beispiel noch das diff hat, von add eine Unterklasse, jeweils eine. Und damit man die dann aber auch wieder schön polymorph benutzen kann, bräuchte man auch noch eine entsprechende Unterklasse von expression. Und das neue const muss dann sowohl von const abgeleitet sein, als auch von diesem neuen expression. Also hat man ruckzuck eine Hierarchie mit Mehrfachvererbung, was es in vielen Sprachen ja gar nicht so direkt gibt. Okay, also aus meiner Sicht kein wirklich überzeugender Lösungsvorschlag. Ein anderer ist, das sogenannte Visitor-Pattern zu verwenden. Wer es kennt, okay, hat vielleicht seine Meinung dazu. Wer es jetzt nicht kennt, ist auch nicht weiter schlimm. Es ist ein ziemlich kompliziertes Ding in meinen Augen. Und außerdem löst man damit zwar das eine Problem wieder, dann kann man einigermaßen Operationen zu einem System hinzufügen, aber man verbaut sich damit wieder die Möglichkeit, weitere Datenstrukturen hinzuzufügen. Das heißt, man hat das Problem gerade bloß wieder umgedreht. Und vor allem muss man vorausplanen, das Visitor Pattern muss man von Anfang an in seinem Entwurf praktisch mit drin haben. Das heißt, man kann damit nicht auf unerwartete Erweiterungen reagieren. Und schließlich gibt es eher akademische Lösungen, die also heftig mit Generics oder Templates hantieren, um das Problem zu lösen, wo ich der Meinung bin, das Problem an sich hat überhaupt nichts mit generischen Dingen zu tun. Die Lösung ist dermaßen komplex, dass man die, denke ich, nicht in alltäglichen Programmen einsetzt und man müsste auch wieder sehr sorgfältig vorausplanen. Okay, es gibt die eine oder andere Sprache, die vielleicht das Problem löst. Speziell gibt es ja seit einer Reihe von Jahren sogenannte aspektorientierte Sprachen. Die bieten in der Tat jetzt auch Möglichkeiten an, nachträglich zu einer Klasse zum Beispiel noch ein Datenfeld oder eine Methode hinzuzufügen, ohne dass man den Code der Klasse direkt verändern muss. Dann wären wir wieder hier bei unserer Historie, wo die Entwicklung dann also weiterging zu aspektorientierten Sprachen wie Aspect C++, Aspect J und einige weitere. Und in dieser ganzen Entwicklung hat man natürlich da auf der X-Achse eine erwünschte Zunahme an Ausdrucksmöglichkeiten und Flexibilität, die einem die Programmiersprachen bieten. Aber man hat auf der anderen Seite hier natürlich auch eine Zunahme an Komplexität der Sprachen, die vielleicht weniger erwünscht ist. Es ist hier vielleicht etwas überzeichnet, aber das ist Absicht. Die Sprachberichte von Pascal oder Modula 2, die haben noch auf 30 Seiten in der Zeitschrift gepasst. Die Spezifikationen von C++ und Java, die füllen also schon solche Bücher. Und diese aspektorientierten Sprachen, die setzen da nochmal eine ganze Reihe zusätzlicher und neuer Konzepte drauf, die man erstmal lernen und verinnerlichen muss. Wer hat denn Erfahrung mit aspektorientierten Sprachen, würde mich mal spontan interessieren. Keine? Okay. Gut. Ich mache jetzt zum zweiten Mal eine Vorlesung zu dem Thema und man merkt es da einfach, die Lernkurve, die geht da wirklich nochmal ziemlich steil nach oben und man muss erstmal eine ganze Reihe zusätzlicher Konzepte verinnerlicht haben, um mit den Sprachen dann vernünftig umgehen zu können. Okay, deswegen habe ich versucht, das Ganze, sozusagen das ursprüngliche Problem, aber auch eine Reihe weiterer Probleme jetzt auf ganz andere Art zu lösen, indem ich gedanklich zu prozeduralen bzw. modularen Sprachen zurückgegangen bin und hier sozusagen abgezweigt bin in eine andere Richtung, die uns dann zu verbesserten prozeduralen Sprachen führt, die von den Ausdrucksmöglichkeiten und der Flexibilität etwa vergleichbar mit diesen aspektorientierten Sprachen sind, also auf jeden Fall oberhalb von objektorientierten liegen. Von der Komplexität meiner Meinung nach aber doch deutlich drunter. Das Ganze nochmal ganz anders betrachtet. In klassischen prozeduralen Sprachen hatte man einerseits Datenstrukturen, im Wesentlichen Records und Arrays, und andererseits Prozeduren oder Funktionen, die auf diesen Datenstrukturen arbeiten. Und in den modularen Sprachen dann noch zusätzlich die Module, mit denen man Datenstrukturen und Prozeduren kapseln kann und Geheimnisprinzip realisieren. Und obwohl natürlich da gewisse Beziehungen bestehen, also natürlich Prozeduren arbeiten auf Datenstrukturen, Module enthalten Prozeduren und Datenstrukturen etc., waren diese drei Konzepte doch im Wesentlichen unabhängig voneinander und orthogonal. Also man kann in einem Modul zum Beispiel mehrere Datenstrukturen und Prozeduren darauf definieren. Prozeduren können auf mehreren Datenstrukturen arbeiten etc. Bei objektorientierten Sprachen ist man zwar einfach gesagt hergegangen und hat aus diesen drei Sachen eins gemacht, nämlich Klassen. Eine Klasse ist einerseits eine Datenstruktur, wie ein Record im Prinzip. Eine Klasse enthält andererseits Prozeduren oder Funktionen. Man nennt sie dort Methoden. Und Klassen sind Module im Sinne des Geheimnisprinzips. Und meiner Meinung nach, wenn man sich die Sache jetzt genau anschaut, ist genau diese Verschmelzung von den ursprünglich drei unabhängigen Dingen zu einem Konzept die Ursache für dieses Erweiterbarkeitsproblem. Es kam natürlich ein bisschen was dazu, sowas wie Vererbung, Subtyp-Polymorphie, dynamisches Binden. Das sind nützliche Konzepte, die man hier ursprünglich nicht hatte. Trotzdem bin ich in meinem Ansatz eben zurückgegangen und es gibt bei mir keine Klassen, sondern es gibt wieder diese drei Grundbausteine und zwar unabhängig voneinander. Allerdings habe ich die Datenstrukturen verallgemeinert zu sogenannten offenen Typen, habe die Prozeduren und Funktionen verallgemeinert zu globalen virtuellen Funktionen und die Module im Wesentlichen unverändert, zum Beispiel von Modular 2 übernommen. Was gewinnt man damit? Man gewinnt eine einfache Lösung des Erweiterbarkeitsproblems, das werde ich im Folgenden illustrieren. Man gewinnt auch eine ganze Reihe weiterer Lösungen für andere Probleme quasi gratis dazu, die ich nur ganz kurz streifen werde, außer dann in der Diskussion genauer darauf eingehen. Probleme mit Diamond Inheritance zum Beispiel lassen sich relativ einfach lösen. Man kann dynamische Objektevolution haben, soll heißen, ich kann ein Objekt mit einem bestimmten Typ erzeugen und während der Laufzeit meines Programms kann sich der Typ dieses Objekts ändern, ohne dass sich die Identität des Objekts ändert und ohne dass man da wesentlich statische Typsicherheit opfern muss. Objektorientierte Sprachen haben gewisse Probleme mit binären Methoden, zum Beispiel um zwei Objekte zu vergleichen. Wenn man die dann in Unterklassen überschreiben will, das funktioniert immer nicht so ganz, wie man das gerne hätte. Und schließlich Cross-Cutting Concerns, das ist das wesentliche Schlagwort aus der Aspektorientierung. Einfach Dinge, die sich quer durch ein System durchziehen, die man aber eigentlich auch gern modular implementieren würde, sowas wie Protokollierung, Synchronisation, Monitoring etc. Viele dieser Dinge kann man mit diesen hier im Weiteren dann ein bisschen erklärten Konzepten relativ einfach lösen. Okay, damit hätten wir Einleitung und Motivation hinter uns. Und ich möchte im Folgenden diese drei Kernkonzepte verbesserter prozeduraler Sprachen ein bisschen genauer erklären. Offene Typen, globale virtuelle Funktionen und Module. Und dann ein bisschen was zur praktischen Umsetzung der Konzepte sagen und Zusammenfassung und Ausblick am Schluss. Ja, wieso gibt es die Probleme nicht? Weil sie keine statische Typprüfung haben.
Ja, das ist eine Objektorientierung. Objektorientierung und statische Typprüfung widerspricht sich.
Den Standpunkt kann man vertreten, den würde ich nicht vertreten. Also, wenn man auf statische Typprüfung verzichtet, dann vermeidet man in der Tat eine Reihe von Problemen. Das ist richtig. Man hat dafür vielleicht andere oder man hat halt einfach weniger Überprüfungsmöglichkeiten durch den Compiler. Vielleicht sollte ich das explizit dazu sagen. Ich bin ein Anhänger von statischer Typprüfung und habe versucht, in meinem Ansatz möglichst viel Dynamik mit möglichst viel statischer Überprüfbarkeit zu kombinieren. Wenn man auf die statische Überprüfbarkeit verzichtet, dann gebe ich Ihnen recht, dann kann man viel machen, was ich hier jetzt vielleicht als Problem darstelle. Ist dann kein Problem. Ja. Okay. Offene Typen, eins der Kernkonzepte. Die wesentliche Idee ist ganz einfach. Sie besteht darin, dass man Typ- und Attributdeklarationen syntaktisch voneinander trennt. Und es erlaubt einem, dass man Attribute, also sozusagen die Bestandteile der Typen, die Datenfelder der Typen, dass man die inkrementell definieren kann. Das heißt, dass man schrittweise zu einem einmal definierten Typ weitere Attribute definieren kann, an unterschiedlichen Stellen des Codes, im Prinzip sogar über Modulgrenzen hinweg. Alle so definierten Attribute eines Typs sind optional. Das soll heißen, wenn man ein konkretes Objekt eines bestimmten Typs hat, dann muss es nicht notwendigerweise Werte für alle diese Attribute besitzen. Da können einige fehlen. Und wenn man auf die fehlenden zugreift, bekommt man als Resultat einen wohldefinierten Nullwert, der anzeigt, es ist kein Wert vorhanden. Die Objekte dieser offenen Typen besitzen Referenzsemantik, ähnlich wie Objekte in Java. Es gibt ebenso eine automatische Speicherbereinigung und das ganze Konzept ist statisch typsicher, was mir persönlich einfach wichtig ist. Konkretes Beispiel. Angenommen, wir wollen eine Person als Datenstruktur definieren, die einerseits einen Namen vom Typ String hat und andererseits beliebig viele Vornamen, Given Names, ebenfalls vom Typ String. Der Einfallpfeil soll heißen eben genau einen Namen, der Doppelpfeil soll hier heißen beliebig viele Vornamen. Man fängt dann erstmal sozusagen mit einer nackten Typdefinition an, die besteht nur aus dem Schlüsselwort TypeName und dem Namen des Typs. Damit ist der Typ definiert, aber man kann natürlich noch nicht viel Sinnvolles mit ihm anfangen. Jetzt kann man Schritt für Schritt Attribute definieren und das schreibt man syntaktisch so. Im Prinzip kann man sich's vorstellen wie eine Abbildung von Person nach String und die heißt Name. Und das andere ist eine Abbildung von Person nach String, die heißt Given Names. Und der Doppelpfeil hier sagt wieder, dass das beliebig viele sein können. Und in dem Stil könnte man weitere Attribute nach Bedarf hinzufügen. Um jetzt konkrete Objekte von so einem Typ zu erzeugen, ruft man einen vordefinierten Konstruktor auf und gibt dem als Parameter hier so eine Reihe von Attribut-Wert-Paaren. Also hier hat man immer so einen Attributnamen mit so einem @-Symbol davor und dann den jeweiligen Attributwert. Das heißt, damit hätten wir jetzt hier ein Objekt vom Typ Person erzeugt. Das soll dieser Kreis hier unten sein. Das Attribut Name ist mit dem Wert Heinlein initialisiert. Given Names mit dem Wert Christian, also momentan gibt es nur einen Vornamen. Und als Resultat liefert dieser Konstruktor quasi einen Zeiger oder eine Referenz auf dieses Objekt zurück und das kann man dann zum Beispiel an eine Person-Variable p zuweisen. Neben diesem vordefinierten Konstruktor kann man sich eigene Konstruktoren definieren, zum Beispiel so wie hier. So ein benutzerdefinierter Konstruktor ist vom Prinzip jetzt sowas wie eine globale Funktion, die einfach genauso heißt wie der entsprechende Typ, eine ganz normale Parameterliste hat und mit Return ein Objekt dieses Typs zurückgibt, typischerweise indem er intern eben den vordefinierten Konstruktor benutzt, also um hier eine Person mit Given Names G und Name N zu erzeugen. Den könnte man dann eben einfacher als vorher einfach so aufrufen, um das gleiche Objekt zu erzeugen wie gerade eben. Um lesend jetzt auf die Attribute von einem Objekt zuzugreifen, verwendet man auch diesen @-Operator, @ soll an Attribute erinnern hier. Also mit p @name greift man beispielsweise von dem Objekt p auf das Attribut name zu und gibt es hier mit dem normalen C++-Ausgabeoperator auf cout aus. Mit p @givenNames greift man auf dieses mehrwertige Attribut zu und kriegt da im Prinzip eine Folge von Werten zurück. Und da kann man dann mit der üblichen Indexoperation auf einzelne Elemente zugreifen, sofort. Oder hier zum Beispiel mit so einer Vorschleife sagen, mit meinem String G iteriere ich durch alle Given Names von P und gebe die jeweils aus. Ja. Ich fange bei meinen sogenannten Sequenzen an, bei 1 zu zählen, so wie ich das als normaler Mensch gewohnt bin. Als Programmierer ist man es gewohnt, in den meisten Sprachen bei 0 anzufangen zu zählen, aber ich halte es nicht für zwingend. Und wie gesagt, natürlicher halte ich es bei 1 anzufangen.
Das macht Ihnen halt Probleme, wenn Sie anfangen, Algorithmen zu implementieren. Dann haben Sie viel, also aus meiner Erfahrung bei Visual Basic Club, fängt auch an der 1 zu zählen, stimmt's, oder? Ja, oder Delphi oder irgendjemand von denen was. Und es hat aus meiner Erfahrung also gezeigt, dass bei der Implementierung von Algorithmen oft auch bei Ones passieren, dass halt um 1 gerade nicht passt, weil es einfach nicht aufgeht. Überall hat man plus 1 und minus 1 stehen.
Ich denke, die Frage ist, wie halt sozusagen der zugrunde liegende Sequenztyp sozusagen, wo der anfängt zu zählen, oder? Aber gut, das ist eine Diskussion, auf die will ich mich jetzt nicht versteifen. Also das kann man sehen, wie man will, ob man jetzt bei 0 anfängt oder bei 1. Ich habe mich entschieden, bei 1 anzufangen, aber das ist nicht wesentlich. Okay. Ja, das, was wir bisher gemacht haben, kann man natürlich mit klassischen Records oder Klassen genauso machen. Das Interessante an den offenen Typen ist jetzt eigentlich, dass man sie nachträglich modular erweitern kann. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen später noch ein weiteres Attribut, zum Beispiel Social Security Number, für meinen Typ Person definieren. An einer anderen Stelle, also vielleicht später in meiner Quelldatei oder in einer anderen Quelldatei, also in einem anderen Modul, das ich sogar separat übersetzen kann, etc. Im Prinzip an der Stelle, wo ich es logisch brauche. Und ich denke, das hat man häufig, dass man im Prinzip in eine Datenstruktur viele Sachen reinpacken muss, die aber eigentlich unterschiedliche Aspekte der Anwendung abdecken und die man deswegen eigentlich logisch trennen möchte oder trennen können sollte. Die Frage ist hier jetzt natürlich, wenn wir tatsächlich schon Objekte erzeugt haben von Typ Person, so wie hier oben, und jetzt kommt da so ein neues Attribut dazu, welchen Wert hat dieses neue Attribut bei den bereits erzeugten Objekten? Und die Antwort ist logisch, eigentlich ganz einfach, es hat überhaupt keinen. Ich habe ihm keinen gegeben, also hat es keinen. Und das kann man sozusagen zuverlässig abfragen. Ich kann jetzt auf rein syntaktisch auf dieses neue Attribut zugreifen. Der Compiler kennt das jetzt ab hier. Das heißt, ich kann mit p@socialsecuritynumber das Ding abfragen und entweder kriege ich dann den Wert, den ich da zugewiesen habe irgendwann, oder ich kriege den vorhin erwähnten Nullwert und der zeigt an, es gibt keinen. Und Nullwert heißt jetzt hier wirklich ein logisches Null und kein arithmetisches Zero. Also im Englischen kann man Null und Zero unterscheiden, im Deutschen heißt beides Null. Und auch dieser Test, der hier gemacht wird, der testet also nicht auf Zero, so wie in C, sondern tatsächlich auf logisch Null oder nicht. Also sprich, diese Bedingung hier ist genau dann erfüllt, wenn das P wirklich einen echten Wert für Social Security Number hat, dann kann ich ihn zum Beispiel ausgeben und im Else-Fall könnte ich mit dieser Anweisung oder etwas Ähnlichem den Wert dann tatsächlich setzen. Okay, ich hatte behauptet, die ganze Sache ist statisch typsicher, obwohl man sozusagen mehr Flexibilität hat als jetzt zum Beispiel mit klassischen Records. Es liegt im Wesentlichen daran, dass man bei der Attributdeklaration Basis- und Zieltyp des Attributs angeben muss und dass man nur Attribute verwenden kann, die an der Stelle des Codes statisch sichtbar, das heißt dem Compiler, bekannt sind. Und dann kann der Compiler auch überprüfen, ob dieses Attribut zu dem statischen Typ des Objekts passt. Also hier vorne eben, ich kann das Social Security Number erst verwenden, wenn ich das Attribut definiert habe. Okay, und Zugriff auf fehlende Attribute liefert diesen Nullwert, das heißt, man greift insbesondere nicht auf irgendeinen undefinierten Speicherbereich zu. Das war eigentlich schon das Wesentliche zu offenen Typen. Grundkonzept, Typen und Attribute, die syntaktisch voneinander getrennt sind und man deswegen Attribute nach Belieben hinzufügen kann. Es gibt jetzt noch ein paar nette Erweiterungen, die auf dem Ganzen basieren. Das eine sind bidirektionale Relationen. wir haben unseren Typ Person mit Name, Given Names, Social Security Number und möchten jetzt eine Beziehung zu den Autos einer Person ausdrücken. So wie hier wieder grafisch angedeutet, zu einer Person soll es beliebig viele Cars vom Typ Car geben und umgekehrt zu einem Car genau einen Owner vom Typ Person, also sozusagen eine 1-zu-n-Beziehung. Die könnte man prinzipiell als Paar von Attributen realisieren, indem man sagt, von Person geht es mehrwertig nach Car und in der Richtung heißt das Ding Cars. Und von Car geht es einwertig nach Person und in der Richtung heißt es Owner. Dann muss man aber diese beiden Richtungen manuell konsistent halten. Das heißt, wenn ich mit dieser Anweisung C zu den Cars von P dazufüge, dann sollte ich auch umgekehrt P als Owner von C eintragen und umgekehrt. Wenn man diese beiden Attribute hier oben jetzt zu einer bidirektionalen Relation zusammenfasst, dann kümmert sich das System automatisch um diese wechselseitige Konsistenthaltung. Syntaktisch schreibt man es also so, mit so einem Pfeil, der hier in beide Richtungen geht und eben anzeigt, in der einen Richtung mehrwertig, in der anderen Richtung einwertig. Und dann macht man eine von diesen beiden Anweisungen und das System führt die andere automatisch mit aus. Ja, und interessanterweise kann man diese bidirektionalen Relationen jetzt auch dazu benutzen, um Vererbung und Subtyp-Polymorphie zu realisieren, und zwar ohne, dass man dafür nochmal extra Sprachmittel einführen muss. Im Beispiel, wir haben wieder Personen mit Name und Vornamen und wir wollen, wie üblich, Student als Untertyp von Person definieren und zusätzlich soll er eine Number haben, Matrikelnummer meinetwegen. Wenn man das jetzt mit offenen Typen macht, dann definiert man erstmal die beiden Typen unabhängig voneinander. Also Person, wie gehabt, mit Name und Given Names, Student mit Number. Und jetzt vereinbart man zwischen den beiden Typen eine automatische 1-zu-1-Relation. Also 1-zu-1 erstmal, wie hier angedeutet, soll heißen, zu einem Student-Objekt gibt es immer ein assoziiertes Person-Objekt und umgekehrt zu einem Person-Objekt kann es ein assoziiertes Student-Objekt geben. Und die Automatik bedeutet, wenn man hier so ein Ausrufezeichen hinter den Pfeil schreibt, dass ein Student-Objekt bei Bedarf automatisch in ein Person-Objekt umgewandelt werden kann, indem man genau diese Beziehung verfolgt. Das heißt, von diesem Student-Objekt kann man automatisch zum assoziierten Person-Objekt kommen. Und diese Automatik erlaubt einem genau die Subtyp-Polymorphie, nämlich die geht nur in eine Richtung. Es darf nicht zyklisch sein und damit ist ausgeschlossen, dass es in beide Richtungen automatisch geht. Man könnte sich ja kompliziertere Sachen bauen, wo das eine automatisch in das und das wieder automatisch in das. Das geht dann auch transitiv, aber man darf keinen Zyklus bauen. Kann man, aber darf man nicht. Was heißt gerichtet?
Gerichtet heißt, die Kante hat eine Richtung, oder?
Genau.
Ich kann nicht in beide Richtungen gehen.
Also und es ist Absicht, dass die Automatik nur in eine Richtung geht.
Okay, und der Grund dafür ist?
Also der Grund ist hier auf jeden Fall mal, dass ich einen Studenten wie eine Person benutzen möchte, aber nicht umgekehrt. Ich will eine Person nicht in jedem Kontext wie einen Studenten benutzen können. Okay, dass es momentan grundsätzlich nicht zyklisch sein darf, hat ehrlich gesagt implementierungstechnische Gründe. Man könnte vom Konzept her darüber nachdenken, ob man es erlaubt. Würde, denke ich, nichts dagegen sprechen. Ja.
Okay. Also, aber Sie wollten hier mit dieser automatischen Relation quasi so eine Art Verarbeitung, deswegen auch das Gerichtete.
Genau.
Vorwärts geht es automatisch, aber runter.
Runter geht es nicht automatisch, genau. Okay, aber gut, angenommen, das Konzept würde es erlauben, dann könnte man im Prinzip auch in beide Richtungen automatisch gehen, wenn es von der Anwendung her sinnvoll wäre. Ja. 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 Ich zeige vielleicht mal das einfache Vererbungsbeispiel fertig und dann erinnern Sie mich nochmal. Zunächst ist ja erstmal die Frage noch, wie erzeugt man jetzt konkret einen Studenten hier in diesem Szenario? Und im Prinzip ganz einfach, indem man erstmal eine Person erzeugt, also so ein Objekt P mit dem Namen N und einem oder mehreren Vornamen G, dann erzeugt man quasi ein extra Studentenobjekt mit einer Number und dann verbindet man diese beiden über diese 1:1 Beziehung. Das heißt, man kann sich vorstellen, man hat einen Link von dem zu dem und umgekehrt und in der einen Richtung kann er bei Bedarf automatisch angewandt werden. Und das bedeutet dann insbesondere, dass man zum Beispiel für das Student-Objekt S direkt mit dem Attributoperator den Namen abfragen kann, obwohl Student an sich kein Attribut Name besitzt. Aber der Compiler sieht dann eben, direkt gibt es hier kein Name, aber hier gibt es diese Automatik, also gehen wir hoch zur Person und dort gibt es ein Name. Das heißt, s@name wird vom Compiler automatisch zu s@person@name expandiert. Das ist in der Tat auch eine erlaubte Syntax. Genau, ich habe hier noch ein Detail unterschlagen. Bei dieser Relation habe ich nämlich links und rechts jeweils nur den Typ hingeschrieben und gar keinen Namen für diesen Link. So wie hier war ja immer noch der Name von dem Attribut. Den kann man weglassen und dann kann man direkt den entsprechenden Typnamen wie einen Attributnamen verwenden. Und genau die Syntax wird hier benutzt und die könnte man auch selber so benutzen als Programmierer. Oder wenn man einen Studenten jetzt an eine Personenvariable zuweisen will, wie man das ja jetzt im typisch objektorientierten auch machen könnte, dann macht der Compiler im Prinzip auch ein s@person draus. Das heißt, in Wirklichkeit weist er an P eben dieses assoziierte Personenobjekt zu. Und mit dem kann man dann hantieren wie mit einer ganz normalen Person. Aber der Studententeil, der hängt da immer noch dran. Und das kann man auch herausfinden, dass der da dranhängt, indem man nämlich einfach genau mit dieser Syntax jetzt umgekehrt p@student abfragt. Also hängt an p ein Student dran. Und nach der üblichen Regel kriegt man da entweder das entsprechende Student-Objekt zurück oder man kriegt wieder den Nullwert und der sagt, da ist nichts. Das heißt, mit dem hier macht man im Prinzip einen dynamischen Typtest, so à la if p instance of student in Java. Und wenn man das dann weiß, dann kann man mit p@student@number auch zum Beispiel auf das Number-Attribut zugreifen. Das hier p@student würde eben genau dem Downcast entsprechen, den man explizit so schreibt. Ja. Die muss man in der Tat zur Laufzeit machen, so wie in anderen Sprachen auch, um herauszufinden, ob die Person in Wirklichkeit ein Student ist. Das ist ein dynamischer Typtest, ja.
Ist der Compiler so intelligent, dass er diesen Test in den If und das unten in Beziehung setzt oder überprüft und das unten bei der Auswertung nochmal? Das bei Java wird es nochmal überprüfen, aber es gibt Sprachen, wo er ja sagt,
okay, nein, es ist vom Konzept wirklich auch getrennt. Im Prinzip greife ich zweimal auf p@student zu. Da könnte ich natürlich erwarten, dass ein optimierender Compiler das optimiert, sozusagen das Zwischenergebnis berechnet und hier wieder verwendet, sofern das nicht durch Multithreading problematisch ist. Okay. Gute Frage, okay, danke für die Frage. p@student könnte einen Null-Wert liefern. In dem Fall wäre es sozusagen eine Null-Referenz oder ein Null-Objekt. Und wenn ich von dem ein Attribut abfrage, dann bekommt man wieder einen Null-Wert. Nein. Es gibt einen anderen Mechanismus. Also die Idee ist an sich schon vorhanden. Und hier war jetzt auch wieder die bewusste Designentscheidung, hier keinen Fehler, keine Exception zu werfen, sondern den Nullwert sich fortpflanzen zu lassen. Darüber kann man bestimmt auch beliebig lange diskutieren und es hat bestimmt auch Vor- und Nachteile. Gar nichts, konsequenterweise. Am Anfang erschien mal Null in Buchstaben, aber irgendwann dachte ich mir, das ist inkonsequent, also es erscheint dann wirklich nichts. Ja, in dem Fall wäre es genau so, also ich könnte praktisch bei einer simplen Person das hier machen und würde einfach nichts auf dem Bildschirm kriegen, aber auch keinen Laufzeitfehler. Wenn ich auf Fehlersuche bin, ist das vielleicht schlecht. Wenn ich ein robustes Programm haben will, wo ich die eine oder andere Überprüfung vergessen habe, ist es vielleicht von Vorteil. Aber wie gesagt, das ist eine Diskussion für sich. Jetzt hatte ich noch diese dynamische Objektevolution erwähnt, dass ein Objekt quasi seinen Typ zur Laufzeit ändern kann. Im Prinzip haben wir alles schon gesehen. Ich erzeuge zum Beispiel am Anfang eine normale Person mit Name und Vornamen und irgendwann schreibt sich diese Person an der Uni ein und soll zu einem Student werden. Also erzeuge ich das zugehörige Student-Objekt und setze die beiden in Beziehung. Und das geht einfach zur Laufzeit und da passiert eigentlich gar nicht viel. Und das heißt, vorher in dem Zustand, wenn ich p@student abfrage, kriege ich null, ist kein Student. In dem Zustand, wenn ich p@student abfrage, ist es ein Student und kann dann praktisch auch wie ein Student verwendet werden.
Ich muss diese Beziehung, dass die existiert, schon deklariert haben, sonst gibt es einen Compile-Fehler, wenn ich p@student.
Richtig, diese Beziehung, die muss irgendwo deklariert sein, wobei ich das natürlich auch nach Belieben da machen kann, wo ich es dann brauche. Also ich muss es nicht schon vorplanen, sondern... Man kann nach Bedarf natürlich ziemlich viel machen, das ist richtig, und damit kann man natürlich unter Umständen auch die Sache unübersichtlich machen. Aber es ist möglich und sozusagen nach den definierten Regeln ist es dann auch wirklich statisch typsicher. Also ich kann immer nur das machen, was statisch erlaubt ist. Ja.
Dann müssen Sie ja aber bei mehreren Modulen eine Kompilierreihenfolge festlegen. Das ist unklar, ob der Compiler schon gesehen hat oder nicht.
Kommt später ein bisschen genauer. Es gibt in der Tat eine bestimmte partielle Reihenfolge zwischen Modulen, die ist aber eigentlich primär dafür da, dass bestimmte Initialisierungen in einer wohl definierten Reihenfolge ablaufen. Normalerweise kompiliert der Compiler ein Modul für sich und das Einzige, was er eventuell hinzuziehen muss, sind Basismodule, also sprich, ich habe ein Modul und das sagt explizit, es hängt von dem und dem und dem ab, weil es von dem und dem und dem Dinge benutzt. Und dann müssen die zuvor übersetzt sein und dann guckt der Compiler die mit an. Sind verboten. Die sind da definitiv per Konzept verboten.
Zwei Klassen können Sie nicht gegenseitig
nutzen? Sorry, es ist ziemlich kalt hier unten. Die können sich problemlos gegenseitig benutzen. Wenn ich sie in zwei...
Wenn sie die Zyklen verbieten, entweder sieht der eine den anderen nicht oder der andere den einen nicht. Einer von beiden sieht es nicht.
Das Problem hat man normalerweise nur, wenn man eine Klasse auf einmal an einer Stelle definieren muss. Aber dadurch, dass ich meine Typen sozusagen verteilt definieren kann, besteht das Problem nicht wirklich. Also der Zyklus von Modulen, dass wir uns richtig verstehen. Also Typen können sich natürlich problemlos gegenseitig referenzieren. Ich definiere den einen, ich definiere den anderen und dann eine Beziehung zwischen ihnen. Das mit den Modulen ist wirklich konzeptuell Und zwar einfach, wie ich gesagt habe, ich will eine wohldefinierte Initialisierungsreihenfolge von Modulen haben. Wenn ich ein Modul verwende, müssen vielleicht globale Datenstrukturen initialisiert werden, irgend solche Sachen. Und wenn ich dann einen Zyklus zwischen meinen Modulen habe, dann sehe ich einfach keine Möglichkeit, das sauber zu definieren. Und ich habe bisher auch keine Notwendigkeit gesehen, wo man wirklich zyklische Module braucht. Also ich sehe das wirklich auch im Sinn von so einer Schichtenhierarchie, die man sich aufbaut. Man muss irgendwo sozusagen anfangen bei Null, meinetwegen Bibliotheksmodule, und dann baut man da sukzessive drauf und dann hat man einen gerichteten azyklischen Graphen.
Besteht so ein Modul aus einer Quelltextdatei oder gibt es so eine Art Konzept mit Headern, wo ich Deklarationen habe und dann implementiere?
Nee.
Eine Deklaration für mehrere Module verwenden und dann nur Deklarationen drin sind und kein Code.
Ja, genau. Also Header und Implementierung sind zusammengefasst zu einer Quelldatei, wobei man in der Quelldatei dann zwischen Public und Private Dingen unterscheiden kann. Und wenn man so will, ist der Public-Teil sozusagen das Header-File und der Private-Teil die Implementierung. Aber es ist sozusagen eine Einheit.
Ja.
Ja, genau. Also das ist zumindest wie das Konzept. Implementierungstechnisch wird da dann tatsächlich ein Teil Text sozusagen extrahiert und extra noch gespeichert. Aber vom Konzept ist es so, genau, die übersetzte Fassung des Moduls enthält genug Informationen, damit man davon abhängige Module korrekt übersetzen kann. Auf jeden Fall. Ja. Okay, also wir haben aus unserer Person dynamisch einen Studenten gemacht und ich glaube, da kann man sich auch noch vorstellen, dass das keine Probleme mit der statischen Typsicherheit macht, weil das Ding ja sozusagen nur mächtiger wird. Also alles, was vorher auf der Person möglich war, ist hinterher auch möglich. Interessanter ist jetzt die Frage, ob es auch rückwärts geht, indem man mit geeigneten Sprachmitteln sagt, ich schneide das sozusagen wieder ab. Das geht. Auf jeden Fall kann ich die Verbindung trennen und ich habe trotz Garbage Collection auch die Möglichkeit, dieses Student-Objekt sozusagen explizit zu löschen. Aber wohldefiniert, ohne Dangling, References etc. Alle eventuell noch vorhandenen Referenzen auf das Objekt werden automatisch in dem Moment null. Und damit ist dann praktisch wieder die ursprüngliche Person da und hat sozusagen wieder die Rückwärtsentwicklung durchgemacht. Okay, Zusammenfassung offene Typen. Trennung von Typ- und Attributdeklarationen ist der entscheidende Punkt. Dadurch kann man bestehende Typen modular erweitern. Und wir hatten die Geschichte mit den Relationen und Vererbung, Subtypolymorphie, dynamische Objektevolution. Ja, Ausblick, mehrfache und wiederholte Vererbung in beliebiger Kombination war die Frage hier. Die Frage ist jetzt für mich, ob ich jetzt drauf eingehen soll oder lieber erst später, damit wir jetzt hier nicht zu lange an einer Stelle hängen. Machen wir es später. Okay. Okay, Band gewechselt. Also, das jetzt an der Stelle einfach als Ausblick. Ich glaube, man kann sich jetzt schon vorstellen, dass es problemlos möglich ist, nachträglich noch Obertypen eines Typs einzuführen, was man in den gängigen Sprachen auch nicht einfach kann. Okay. Zweites wesentliches Konzept sind jetzt die globalen virtuellen Funktionen. Also mit den offenen Typen definiert man sich nur Datenstrukturen. Von daher sind sie den klassischen Records vergleichbar, aber halt wesentlich flexibler. Und um Operationen zu definieren, verwendet man globale virtuelle Funktionen. In C++-Sprechweise ist es eine Kombination von globalen Funktionen und virtuellen Elementfunktionen, andernorts als Methoden bezeichnet. soll heißen, es sind globale Funktionen oder Prozeduren, die aber bei Bedarf überschrieben bzw. redefiniert werden können. Und die Redefinition ersetzt dann erstmal die ursprüngliche Definition komplett. Das heißt, wann immer jetzt in meinem Programm die Funktion aufgerufen wird, wird jetzt nicht mehr die ursprüngliche, sondern die neue Definition aufgerufen, ganz automatisch. Aber bei Bedarf kann die neue Definition die alte explizit aufrufen. Und im Prinzip kann man eine Funktion beliebig oft redefinieren und jede neue Definition ersetzt wieder die vorige, kann die vorige aber bei Bedarf aufrufen, sodass man im Prinzip so eine lineare Liste von Zweigen bekommt. Zweige nenne ich die Definitionen dann auch. Also hier Branch 1 war die ursprüngliche Definition. Ja. Gibt es momentan nicht. Es gibt in der Tat vielleicht die eine oder andere Anwendung, wo das nützlich wäre. Habe ich momentan auch noch keine gute Idee, wie man es dann syntaktisch ausdrückt. Also hier wäre Branch 1 die ursprüngliche Definition, Branch 2 die erste Redefinition, die dann aufrufen kann. Branch 3 wäre die nächste Redefinition, die kann dann die hier aufrufen und zwar auch nur die hier. Also auch hier wäre es manchmal vielleicht sinnvoll, dass Branch 3 direkt irgendwie Branch 1 aufrufen könnte, geht momentan auch nicht. Außerdem kann man bedingte Redefinitionen schreiben, indem man mit jedem Zweig hier noch so ein Guard, im Prinzip einfach eine Bedingung verknüpft. Und das bedeutet, dieser Branch wird nur ausgeführt, wenn der Guard erfüllt ist. Andernfalls geht es automatisch zum vorigen Zweig weiter, dann wird dessen Guard geprüft, eventuell geht es weiter zum nächsten und so weiter, bis man einen Zweig findet, dessen Bedingung erfüllt ist. Der Aufruf des Clients geht aber direkt immer erstmal zum zuletzt definierten Zweig. Was heißt zuletzt definiert? Vielleicht greife ich das hier vor. Wenn die Zweige alle in einer Quelldatei, in einem Modul stehen, dann ist einfach die textuelle Reihenfolge ausschlaggebend. Wenn ich mehrere Module habe, dann kommt wieder die schon erwähnte Reihenfolge von Modulen ins Spiel. Die erkläre ich nachher noch ein bisschen genauer, die dann letztlich dafür sorgt, dass es immer so eine lineare Liste von Zweigen gibt. Okay, und mit diesen bedingten Redefinitionen kann man im Prinzip das machen, was man sonst mit dynamischen Binden macht. Man kann in diesen Guards hier zum Beispiel den dynamischen Typ von einem Funktionsparameter abfragen, testen beispielsweise, ob die Person ein Student ist und wenn ja, dann wird dieser Branch ausgeführt. Andernfalls geht es zum anderen Branch weiter und das ist dann vielleicht der für allgemeine Personen. Konkrete Beispiele kommen jetzt gleich hier, genau. Also, ich hatte jetzt versprochen, dass man dieses Erweiterbarkeitsproblem jetzt sehr einfach und ohne Verrenkungen lösen kann. Zunächst, um dieses Beispiel arithmetischer Ausdrücke wieder aufzugreifen, könnten wir einen offenen Typ Expression definieren und dem hier ein paar unterschiedliche Attribute geben. Und ich hatte ja auch eingangs erwähnt, all diese Attribute sind optional. Das heißt, ich kann jetzt Objekte von Expression erzeugen, die nur einen Teil dieser Attribute besitzen. Zum Beispiel einfach ein Objekt, was nur ein Val besitzt und damit einen konstanten Ausdruck mit diesem konkreten Wert repräsentiert. Oder ein anderes Objekt, was einen Operator und einen linken und einen rechten Operanden besitzt, um damit zum Beispiel eine Addition oder eine Subtraktion zu repräsentieren. Das heißt, ein Stück weit hat man mit den Attributen eigentlich auch sowas zur Verfügung, was man früher mit Varianten Records hatte, nur eigentlich noch flexibler und sicher, weil man auf jedes Attribut zugreifen kann und im Zweifelsfall halt den wohldefinierten Nullwert kriegt und nicht zufällig auf ein anderes greift, was an derselben relativen Adresse im Speicher liegt, wie es bei den Varianten Records der Fall war. Um das jetzt sozusagen diszipliniert zu verwenden, ist es sinnvoll, sich dann passende Konstruktoren zu definieren, etwa einen Konstruktor für Expression, der ein Integer V als Parameter bekommt, und einfach ein Expression-Objekt mit val gleich v erzeugt. Die anderen drei Attribute sind dann unbenutzt. Oder hier einen, der eben ein left, o und right bekommt und die entsprechenden Attribute initialisiert. Dieses Objekt hat dafür kein val. Und damit kann ich unterschiedliche Arten quasi von Objekten erzeugen. Ich habe jetzt hier also nicht mal eine wirkliche Vererbungshierarchie gebraucht. Man könnte es auch mit Vererbungshierarchie machen. In vielen Fällen braucht man sie dann aber gar nicht unbedingt. Ja, und jetzt wollen wir Operationen auf diesen Datenstrukturen definieren. Zum Beispiel eine Funktion eval, die ein Expression x als Parameter bekommt und ein Integerwert liefert den Wert des Ausdrucks. Und, entscheidend jetzt Schlüsselwort virtual da vorne dran, sagt, dass diese Funktion bei Bedarf redefiniert werden kann. In C++ darf man das ja nur for member functions schreiben, die zu einer Klasse gehören. Hier schreibt man es jetzt vor ganz normale globale Funktionen. Und hier hinten sieht man jetzt auch diesen Guard. Es ist von der Syntax wie eine If-Anweisung, aber die gehört sozusagen noch zum Kopf der Funktion. Der eigentliche Body beginnt erst hier. Und das heißt, dieser Zweig wird nur ausgeführt, wenn x at val nicht null ist. Also das Objekt x wirklich einen val besitzt, dann gebe ich den mit return zurück. Hier wäre ein zweiter Zweig. Die Funktion hat dann exakt dieselbe Signatur und damit ist klar, dass es sozusagen eine Überschreibung ist. Und die hat als Bedingung x at op, das heißt nur wenn x ein Operator besitzt, dieser Attributwert nicht null ist, dann wird das hier ausgeführt. Und hier drin wird jetzt mit normaler Fallunterscheidung dann der Operator konkret untersucht. Das hätte man genauso gut auch in vier einzelne Zweige zerlegen können. Ja. Ja, richtig. Also das dynamische Binden ein bisschen expliziter, genau, indem ich hier sozusagen die konkrete Auswahlbedingung angebe, wobei die hier ja gar nicht wirklich einen dynamischen Typ testet, sondern praktisch eine bestimmte Eigenschaft.
Ja, eigentlich ist es schon der Typ. Sie ja. Haben zwei Typen in einem.
Genau.
Also so.
Ja.
Dann läuft man in beliebige hässliche Cache-Effekte rein, wenn man Pech hat. Oder?
Wenn man Pech hat, vielleicht schon.
Die Implementierung geht jetzt davon aus, wenn Val gesetzt ist, dann
genau.
Ist es eine Konstante.
Mhm.
Und jemand anderes geht jetzt her und benutzt keine Ahnung, hat das in irgendeiner Form erweitert, wo der Programmierer noch nicht dran gedacht hat.
Ja.
Dann müsste ja so, da müsste ja dann ergänzt werden, wenn Val und noch eine weitere Bedingung, aber das kann der ja noch nicht wissen. Er macht einen Logarithmus in einem Val und die Basis.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also, berechtigter Einwand, gebe ich zu. Also, man könnte zum Beispiel ein weiteres Attribut vorsehen, wo man explizit mit einer Art Aufzählungswert sagt, es ist diese Art, es ist diese Art, es ist diese Art von Objekt. Dann wäre das ein bisschen sicherer. Ja. Oder, genau, man kann natürlich auch mit einer richtigen Vererbungshierarchie arbeiten. Oder wenn man jetzt sagt, okay, in einem anderen Modul wird jetzt val für was ganz anderes benutzt, dann ist es vielleicht von dem Programmierer einfach ungeschickt und sozusagen nicht im Sinne des Erfinders. Der sollte sich dann lieber ein weiteres Attribut definieren.
Das Prinzip ist schon klar, aber es kann
Ja, es kann passieren, ist richtig.
Das heißt, wenn ich in zwei getrennten Modulen aus Versehen gleichnamige Attribute definiere, dann fällt das zusammen.
Nein, Modul ist grundsätzlich ein Namensraum. Und jeder Name ist praktisch qualifiziert mit seinem Modul. Das heißt, der kann das durchaus sogar Wall nennen. Es ist ein anderes Attribut.
Und wie komplex können die Bedingungen sein? Könnte ich jetzt auch gleich für die vier verschiedenen Operationen vier verschiedene?
Richtig. Genau. Ich könnte hier gleich ob, gleich, plus, minus etc. beliebige boolsche Ausdrücke. Auch das. Das bezahlt man zur Laufzeit, zumindest bei der aktuellen Implementierung. Ich stelle mir vor, dass ein guter Compiler eben gerade, wenn die Bedingungen einfach sind, dann hier optimieren kann. Wenn man hier beliebige Ausdrücke verwendet, dann kostet es halt. Ja. Aber es können zum Beispiel auch Funktionsaufrufe natürlich drin vorkommen. Das können selber wieder virtuelle Funktionen sein. Das heißt, die kann man dann auch wieder redefinieren. Also man kann es beliebig weit treiben. Deswegen hat man tatsächlich vom dynamischen Binden her ja, beliebige Möglichkeiten. Also man kann nicht nur den dynamischen Typ der Objekte testen, man kann beliebige Eigenschaften von einem oder beliebig vielen Aufrufparametern testen. Und damit hat man implizit auch die Multi-Methods erschlagen. Okay. Wenn keiner der Guards erfüllt ist, dann gibt es einen implizit definierten Zweig 0. Der besteht im Prinzip aus einem leeren Rumpf. Und da gibt es dann im Zusammenhang mit den Nullwerten wieder bestimmte Regeln. Wenn eine Funktion einen leeren Rumpf hat, dann gibt sie nichts zurück. Also gibt sie einen Nullwert zurück. Das heißt, der Zweig 0 von eval, wenn er denn aufgerufen würde, würde einen Integer-Nullwert zurückliefern. Das ist da sozusagen auch die Notbremse, damit es halt einfach alles sauber definiert ist. Alternative wäre wieder gewesen, in dem Fall eine Exception zu werfen. Ja, ist richtig. Man kann sich natürlich, es ist dann ein bisschen mühsam, aber man kann sich natürlich immer selber als ersten Zweig einen definieren, der keinen Guard hat und dann immer aufgerufen wird und der so eine Art Ausnahme produziert. Ist Man könnte es sich auch als Compiler-Switch vorstellen. Ja.
Also da ist das Konzept von Dylan ein bisschen anders. Der kann zwar sozusagen nur auf Typen matchen und nicht auf beliebige Attribute,
ja.
Aber da, und es gibt auch Kompatibilität, dass Obertypen gematcht werden und so weiter,
ja.
Aber ich kann sozusagen dann etwas nur rufen, wenn für diese Typen tatsächlich eine passende Operation definiert ist.
Ja, und er...
Also wirklich die Compile-Time-Sicherheit...
Richtig. Richtig, zugegeben. Ja. Noch eine Bemerkung dazu. Ich denke, er findet praktisch dann auch immer den Best Match. Während hier ja tatsächlich diese First Match in der Reihenfolge der Zweige ausschlaggebend ist, häufig passt die automatisch. Indem man seine Module passend arrangiert und indem man immer Allgemeineres zuerst und Spezielleres später schreibt, wie man es bei Objektorientierung eigentlich auch macht. Zuerst die allgemeine Klasse, dann die Unterklasse. Deswegen in den meisten Fällen ist es kein Problem, aber es ist einfach ein Unterschied vom Konzept, ist richtig. Okay. Also, wir hätten hier zwei Zweige, genau, und wie richtig erkannt, ich gehe hier einfach davon aus, wenn das Ding ein Wall hat, dann ist es ein konstanter Ausdruck, wenn es ein Ob hat, ist es ein binärer Ausdruck. So, jetzt wollen wir Erweiterungen von dem System machen. Also wir stellen uns vor, wir haben das klitzekleine System jetzt implementiert und jetzt kommen nachträglich zusätzliche Anforderungen. Und die sollen immer möglichst modular realisiert werden. Also einerseits, weil ich vielleicht wirklich den Source Code nicht habe oder nicht anfassen will, oder weil ich einfach die Erweiterung sozusagen logisch in eins verpacken möchte. Also, jetzt zum Beispiel so eine Strukturerweiterung. Wir wollen auch noch unäre Ausdrücke unterstützen. Jetzt könnte man in einem Extra-Modul die folgenden Dinge schreiben. Erstmal wird für den schon vorhandenen Typ Expression ein weiteres Attribut Body definiert. Dann bietet sich's an, auch einen weiteren Konstruktor zu definieren, der dann so ein Expression-Objekt mit Ob und Body erzeugt, um einen unären Ausdruck zu repräsentieren. Und dann sollte man für die schon vorhandene Funktion eval noch einen weiteren Zweig definieren, der genau dann greift, wenn das Ding ein Body besitzt und dann eben die entsprechende Auswertungslogik für unäre Ausdrücke macht. Und hier, tatsächlich ist es jetzt hier so, wir verwenden das Ob jetzt hier sowohl für einen binären Operator als auch für einen unären Operator. Hier sollte man jetzt darauf achten, dass tatsächlich dieser Zweig zuerst getestet wird, um den unären Fall abzufangen und eben dann erst er hier reinläuft und annimmt, dass es dann binär ist.
Das kann ich doch aber nicht.
Doch. Nee, wir werden gleich sehen, es kommt noch ein Bild, wo die Module dann aufgemalt werden. Aber hier ist es auf jeden Fall so, dieses zusätzliche Modul, das basiert natürlich auf dem ursprünglichen. Es benutzt ja zum Beispiel diesen Typ Expression, der dort definiert wurde. Und es bezieht sich auf die Funktion eval, die dort schon definiert wurde. Das heißt, mein neues Modul basiert auf dem ursprünglichen. Und dann ist die Regel, dass praktisch das Ursprüngliche kommt dann zuerst und dann kommen die, die darauf aufsetzen. Das heißt, die Zweigreihenfolge ist dann so, erstmal die Ursprünglichen und dann dieser Neue hier. Und das ist damit sozusagen der Oberste oder der Letzte in der Kette. Und dann gehen Aufrufe erstmal an den, genau, die klappern die Kette sozusagen rückwärts ab. Wo ist X-Add-Op? Hier zum Beispiel. Okay. Sie meinen vor das Ob. Richtig. Und Expression auch, weil ich an der Stelle jetzt einfach noch geschummelt habe und nicht die exakte Syntax gezeigt habe. Also ich muss das Ganze jetzt wirklich noch in ein Modul packen. Das fehlt hier ja auch noch. Wie sieht das Modul wirklich drumherum aus? Und da könnte ich dann zum Beispiel mit Import oder Using mir die Namen dann wirklich importieren, sodass ich sie dann tatsächlich genauso benutzen könnte, wie es hier steht. Wenn ich das nicht mache, dann muss ich sie wirklich qualifizieren mit dem Modulnamen.
Sind Module die einzigen Namensräume, die es gibt?
Ja.
Das heißt, sie können keine verschachtelten Namensräume.
Ob Module verschachtelt sein können oder nicht, das habe ich noch nicht entschieden. Momentan können sie es nicht. Ja. Also gut, sie werden auf C++ Namespaces abgebildet und die kann man natürlich verschachteln, aber es ist vom Konzept dann noch nicht zu Ende gedacht. Also momentan, sagen wir mal, Module können nicht verschachtelt werden. Und damit habe ich sozusagen global eine Menge von Modulen, die in Abhängigkeiten stehen können. Richtig. Richtig. Ja. Ja. Ist richtig, ja. Könnte man machen. Ja. Oder man macht es gescheit, ja. Ja. Okay. Das ist eine Strukturerweiterung und man sieht, also die geht problemlos. Ich meine, die ging in Objektorientierung auch problemlos. Interessanter ist jetzt eine operationale Erweiterung, wenn ich also jetzt eine weitere Operation auf Ausdrücken definieren will. Beispielsweise, ich will Ausdrücke miteinander vergleichen können. Also denke ich mir jetzt in einem weiteren separaten Modul die folgenden Definitionen. Da habe ich jetzt eine Funktion, die heißt zufällig Operator gleich. Also auch überladene Operatoren à la C++ sind ja nichts anderes als Funktionen, können also virtual sein. Und im Prinzip ist das auch ein Beispiel für so eine binäre Funktion, die zwei Objekte kriegt und jetzt eigentlich abhängig von den Eigenschaften beider Objekte dispatchen soll. Und das kriegt man problemlos hin. Wir sagen hier tatsächlich mal als Default-Fall sozusagen Return False. Man sieht gleich, dass das in dem Fall sinnvoll ist. Und dann gibt es sozusagen Spezialisierungen von dieser Funktion mit bestimmten Bedingungen. Und im Prinzip testet man hier, ob x und y beides konstante Ausdrücke repräsentieren. Dann vergleicht man die Werte, ob sie beide binäre Ausdrücke repräsentieren. Dann vergleicht man den Operator und rekursiv die Operanden. Oder ob sie beides unäre Ausdrücke repräsentieren. Dann vergleicht man Operator und die beiden Rümpfe. Und ein Aufruf von dem Vergleichsoperator würde jetzt praktisch wieder beim letzten einsteigen, den Guard testen. Wenn erfüllt, wird der Body ausgeführt. Wenn nicht, geht es hier weiter, etc. Eventuell landet man in diesem ursprünglichen Zweig. Da landet man genau dann, wenn man zwei sozusagen unterschiedlich artige Ausdrücke hat, also was weiß ich, konstante und binären Ausdruck. Deswegen ist es hier dann tatsächlich sinnvoll, False zu liefern.
Ja. Also Sie hatten am Anfang Ihr Beispiel mit Ihrem Kästchen da, ja, wo Sie sagt, da muss man bei allen eben das eintragen und so, das darf nichts vergessen. Der Nachteil hat, was heißt Nachteil, ich meine, es ist einfach so, man muss es für alle definieren.
Ja.
Der einzige Vorteil ist, dass Sie den Quellcode nicht brauchen von den anderen.
Ich brauche den Quellcode von den anderen nicht und ich kann zum Beispiel eben meine Vergleichsoperation hier logisch an einer Stelle implementieren und muss den Operator gleich jetzt nicht auf die einzelnen Klassen verstreuen, wo dann für mich sozusagen der logische Zusammenhang vielleicht verloren geht. Das ist, denke ich, abhängig von der konkreten Anwendung. Aber hier habe ich sozusagen übersichtlich an einer Stelle die gesamte Vergleichslogik implementiert.
Das können Sie in C++ auch machen. Sie sind nicht gezwungen, eine Klasse vollständig in einem C++-Modul zu implementieren.
Okay, C++ akzeptiert, Java ging es nicht. Da muss ich die Implementierung wirklich in die Klasse reinschreiben. Ja, also von daher bedingt, ja, ich muss die Klassen natürlich trotzdem anfassen. Dann ist wieder einfach dieses für mich irgendwie grundsätzliche Problem der Modularität verletzt. Also ich möchte sozusagen zusätzliche Anforderungen an mein System. Genau. Ja, und der Punkt ist, ich kann modularisieren, wie ich will. Ich kann horizontal oder vertikal oder in beliebige Kombination. Die Sprache schreibt es mir nicht vor, in welche Richtung ich es machen muss. Man kann es auch komplett durcheinander machen, ja. Und ich meine, hier im konkreten Beispiel habe ich sozusagen mal hier mit einem Basissystem angefangen. Hier vielleicht so nach dem typischen objektorientierten Gliederungsmuster. Das setzt sich hier im Prinzip fort. Das wäre einfach eine weitere Klasse in Objektorientierung. Und hier drehe ich den Spieß jetzt aber um und sage, mein Vergleich, den implementiere ich jetzt quasi über alle Klassen hinweg hier. Ja. Ja, was heißt jetzt klassenlose Objekte und Tiere?
Ich habe jetzt nicht eine Klassenstruktur, in dem ich brauche, sondern wie die Objekte so eigentlich früher für Aufbau.
Okay.
Dann so sich evolutionieren lassen.
Also denken Sie jetzt konkret an sowas wie Self, prototypbasierte Sprachen? Ja, ich denke, es hat eine gewisse Verwandtschaft. Man kann gewisse Parallelen sehen. Bei Self und, ich weiß nicht, viel Vergleichbares gibt es ja, glaube ich, nicht, hat man halt wieder komplett ein dynamisches System, ohne jetzt irgendeine dynamische Typüberprüfung. Das ist jetzt sozusagen hier wieder der wesentliche Unterschied. Aber in der Tat ist es so, man hat quasi klassenlose Gesellschaft. Man hat insbesondere dynamisches Binden unabhängig von der Klassenhierarchie. Ja. Und damit, einerseits kann man sozusagen das typisch objektorientierte problemlos nachbilden und andererseits hat man beliebige andere Möglichkeiten. Okay, halt. Jetzt haben wir zwei Arten von Erweiterung, im Prinzip sozusagen horizontal oder vertikal, strukturell, operational, je nachdem, wie man es nennen will. Im Prinzip gibt es eine dritte Dimension von Erweiterungen, nämlich Verhaltenserweiterungen, wo man, ja, sei es jetzt wieder nachträglich feststellt, man braucht noch irgendwie ein bisschen ein anderes oder erweitertes Verhalten. Oder es kommt halt wieder eine zusätzliche Anforderung an das System hinzu. Jetzt hier eher als künstliches Beispiel, ich will alle Aufrufe von Eval protokollieren. Entweder, weil das aus irgendeinem Grund sicherheitskritisch ist und protokolliert werden soll, oder vielleicht auch nur temporär, um zu debuggen. Und dann sagt man, wir definieren einfach einen weiteren Zweig von Eval, diesmal ohne Bedingung. Das heißt, der wird grundsätzlich immer aufgerufen. Und der ruft jetzt hier mal den vorigen Zweig explizit auf. Das hatten wir jetzt bisher noch nicht. Bisher ging es immer implizit über die nicht erfüllten Guards. Man kann hier das Schlüsselwort virtual in der Implementierung quasi als Pseudofunktion benutzen. Wenn man die aufruft, ruft man einfach den vorigen Zweig auf. Was immer das genau ist, der ruft vielleicht wieder seinen vorigen Zweig auf. Also man ruft eigentlich alles auf, was da sozusagen davor hängt. Kriegt dann auch entsprechend das Resultat zurück. Kann dann hier zum Beispiel die Ausgabe machen und dann das Resultat selber wiederum zurückliefern. Da muss man jetzt wieder einfach mit den Namen korrekt arbeiten, indem man sagt, diese Funktion eval, die ich hier meine, die wurde ursprünglich in einem Anfangsmodul, nennen wir es Expression, definiert und über qualifizierte Namen beziehe ich mich dann immer auf dieses. Und wenn ich in einem anderen Modul zufällig den gleichen Namen habe, aber das nichts miteinander zu tun haben soll, naja, dann spreche ich sie eben über entsprechend qualifizierte Namen an.
Ja. Sie sagten da zum zweiten oder dritten Mal, das ist quasi das Eval, was ich vorher schon gemeint habe, eine weitere virtuelle Methode drauf.
Ja.
Aber ich sehe ja hier nirgends, ob es jetzt die erste Definition von Eval ist oder eine folgende.
Richtig, genau. Deswegen kommen wir jetzt endgültig zu den Modulen und wie man jetzt sozusagen den Baukasten zusammensetzt. Jetzt haben wir eine Reihe von Zweigen und in der Tat ist nicht so ganz klar, wie die in die richtige Reihenfolge kommen. Aber da kommen jetzt diese Modulabhängigkeiten ins Spiel, die ich schon erwähnt hatte. Also, wir stellen uns jetzt konkret vor, wir fangen mit einem Basismodul Expression an. In dem ist der Typ Expression definiert, die ersten paar Attribute, die der hatte und diese Funktion eval. Und konkret wurden da schon zwei Zweige von eval definiert, mit diesem Guard und mit diesem. Und da habe ich gesagt, da ist einfach die textuelle Reihenfolge im Modul ausschlaggebend. Das hier war der erste Zweig, das hier der zweite. Das heißt, in der Kette stehen sie dann sozusagen so. Okay. Jetzt kommt unsere Erweiterung um unäre Ausdrücke dazu. In einem eigenen Modul Unary, in dem jetzt ein weiterer Zweig von eval steht. Unary muss jetzt zwangsläufig Bezug nehmen auf Expression. Das heißt, in der Moduldefinition wird Expression als Basismodul genannt, weil ich Dinge aus dem Modul benutzen will. Und dadurch ergibt sich automatisch eine Abhängigkeit und die Abhängigkeit führt dazu, dass die Zweige aus dem Modul nach den Zweigen aus dem Modul eingereiht werden. Das heißt, bis jetzt haben wir dann definitiv dieses Bild. Jetzt kommt meinetwegen dieses Logging-Modul dazu. Das bezieht sich explizit nur auf Expression. Das weiß möglicherweise von Unary gar nichts. Definiert seinen eigenen Zweig von Eval und damit ist zunächst eigentlich mal nur festgelegt, dass dieser Zweig nach diesen beiden da unten eingereiht wird. Sozusagen zwischen diesen beiden ist es noch offen, wie die Reihenfolge tatsächlich ist. Und in dem Beispiel würde man das tatsächlich erst beim Zusammenbau des ganzen Systems in einem Art Main-Modul festlegen, wo man sagt, Main benutzt Expression, Unary und Log, und zwar benutzt es die genau in dieser Reihenfolge. Dort kann man dann praktisch die Basismodule in einer bestimmten Reihenfolge nennen. Und im Zweifelsfall ist dann diese Reihenfolge noch entscheidend, also zum Beispiel, dass Log nach Unary kommen soll und damit tatsächlich genau diese Reihenfolge sich ergibt. Also in so Beispielen wie Log ist es essentiell, dass das der letzte Zweig ist. Das heißt, da muss man dann tatsächlich darauf achten, dass das in Main als letztes genannt wird. Bei denen da, na gut, je nachdem wie man es anstellt, ist die Reihenfolge häufig gar nicht so entscheidend. Das hängt ein bisschen natürlich von den Guards ab. Wenn man die schön disjunkt formuliert, dann ist die Reihenfolge vollkommen egal.
Zwei Dinge vollkommen egal sind nicht wegen der Laufzeit, die ich vertrage, um den Fall zu finden.
Okay.
Und was mich eigentlich interessiert ist, wenn ich eine Bibliothek schreibe, gar kein Programm, dann habe ich da wohl keine Main in diesem Sinne.
Ja.
Gibt die Sprache Möglichkeiten her, dass ich in meine Schnittstellenbeschreibung der Bibliothek reinschreibe, dieses Log-Modul muss unbedingt als allerletztes
richtig. Könnte man momentan nur per Kommentar oder halt Beschreibung des Moduls formulieren.
Weil wenn ich nämlich, ich kann mir sofort die Bibliothek verwende,
ja,
und ich inkludiere da lustige Module, die ich brauche, aber den Reihenfolge falsch, dann kann sein, das ganze Programm ist totally broken.
Das ist in der Tat richtig und ist vielleicht in der Tat noch ein gewisser Schwachpunkt. Also momentan müsste ich wirklich bei dem Modul Log in der Beschreibung das vermerken, sollte sozusagen als letztes geladen werden.
Aber ich glaube, dass man das manuell macht, wenn wir es Cockpit hinschreiben, das Log-Modul muss immer als letztes geladen werden. Jemand anderes,
richtig,
zum Beispiel ein Mutex-Modul, das muss auch immer als letztes,
genau,
geladen werden. Musst du als Programmierer festlegen, dass du zuerst Mutex und dann Log-Modul
verwendest. Unter Umständen willst du. Ich meine, klar, ich will das Modul Log benutzen, dann muss ich mir sowieso seine Spezifikation, Beschreibung, wie auch immer die jetzt genau vorliegt, muss ich sie mir natürlich angucken. Und vielleicht enthält die dann auch, sie wird nicht wirklich den Code von diesem Eval enthalten, aber sie enthält vielleicht die Signatur und sie enthält auch eben die Information, dass da kein Guard dran ist. Und sie enthält dann vielleicht den Hinweis, dass es möglichst spät in der Kette sein sollte. Ja.
Gibt es auch eine Möglichkeit, beim Last-Modul zu sagen, dass eine dritte Funktion als Letzte noch zum anderen Zeitpunkt geladen muss, weil es aber nach dem Modul, also zwei Module in einem Modul ist halt eine Definition für Funktion A, die unbedingt als Letztes benutzt werden muss, und in einem anderen Modul ist halt eine Definition für Funktion B, die unbedingt als Letztes benutzt werden muss. Kann man denn eine Funktion für die Funktion noch mal schützen?
Momentan, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, kann man da nichts machen. Also praktisch das Modul als Ganzes kommt dann in einer bestimmten Reihenfolge und dann kommen alle seine Zweige sozusagen an der Stelle. Ich habe über alles Mögliche nachgedacht, wie man vielleicht dann auch nachträglich noch diese Zweigreihenfolge umorganisieren kann, tatsächlich auch dynamisch. habe auch gewisse Ideen, wie man es syntaktisch einigermaßen lesbar hinschreiben kann, aber da ist noch nichts weiter realisiert in der Richtung. Es ist auch wieder zweischneidig. Es bietet dann weitere Möglichkeiten und es bietet auch weitere Möglichkeiten für Verwirrung und die Sache undurchsichtig zu machen. Also, ja.
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 Also das
wäre richtig.
Friend ist immer auch ein zweischneidiges
Schwert. Sowas à la Friend gibt es im Prinzip, ja, zwischen Modulen.
Okay.
Ja. Also genau, normalerweise ist der Ansatz wahrscheinlich Modul aufteilen, sodass man die Bestandteile eben unabhängig verwenden kann.
Frage, Information Hiding, haben Sie das jetzt oder nicht?
Ja. Richtig. Genau. Das ist entscheidend eigentlich.
Kann ich aber, wenn ich mit einem anderen Modul eine virtuelle Methode dazu packe, dieses Attribut nicht verwenden, um mein Wert zu implementieren, richtig?
Ja. Wenn es in dem einen Modul privat ist, dann ist es nach außen quasi nicht bekannt, nicht verwendbar. Aber es ist relativ typisch. Ich weiß nicht, ob noch ein Beispiel kommt. Nee, ich glaube, ich habe jetzt keins. Aber manchmal hatte ich das Beispiel noch aufgebohrt um ein Modul Cache, mit dem ich nochmal eine Redefinition von eval schreibe, die praktisch, wenn es das erste Mal für einen bestimmten Ausdruck aufgerufen wird, wirklich die Auswertung macht, indem sie den vorigen Zweig wieder aufruft und dann den Wert speichert und beim nächsten Aufruf diesen gecachten Wert zurückgibt. Und um diesen gecachten Wert pro Ausdruck zu speichern, ist es das Einfachste, ein weiteres Attribut zu definieren. Und das ist typischerweise privat in diesem Cache-Modul. Von diesem Attribut muss sonst niemand was wissen. Okay, das heißt, wenn wir jetzt eval zum Beispiel in Main aufrufen, dann landet das eben tatsächlich erstmal bei diesem Zweig aus Log. Der kann dann den vorigen aufrufen, etc. Aber natürlich auch, wenn ich irgendwo einen rekursiven Aufruf von eval habe, dann wird der natürlich auch wieder rekursiv an den letzten Zweig geschickt, damit praktisch das ganze Dispatching wieder entsprechend funktioniert. Okay, so viel zu globalen virtuellen Funktionen. An der Stelle, auch da gäbe es noch das eine oder andere mehr zu sagen. Unter anderem hatte ich erwähnt, Konstruktoren von offenen Typen sind eigentlich vom Charakter auch globale Funktionen und die können deswegen auch virtuell sein, sodass ich also bei Bedarf auch einen Konstruktor später redefinieren kann. In der richtigen Sprache wäre das so. In dieser Erweiterung von C++, mit der ich das jetzt alles hier erstmal realisiert habe, wollte ich sozusagen, um mit C++ noch einigermaßen kompatibel zu sein, das Virtuelle nicht als Default machen, also nicht als Automatik, sondern ich muss das Virtual immer explizit davor schreiben. Weil ich in meinem Code, wenn ich unbedingt will, alles von C++ benutzen kann, was C++ anbietet. Aus verschiedenen Gründen, rein pragmatisch. Also erstens wird die neue Sprache per Präcompiler auf C++ abgebildet. Zweitens bietet C++ jetzt mal unabhängig von Objektorientierung eine Reihe nützlicher Dinge, wie zum Beispiel Templates, Default-Argumente, also überladene Operatoren.
Bitte?
Ja, streng genommen ja. Also ich sehe es immer so, C++ ist so viel und durch die Zusätze, die ich mir jetzt ausgedacht habe, fällt erstmal sehr viel davon weg, nämlich Klassen, Vererbung, was weiß ich, was alles da zusammenhängt. Also die Teilmenge von C++, die mich wirklich interessiert, die ist deutlich kleiner und die erweitere ich nochmal ein bisschen. Aber ich gebe zu, dass diese konkrete Realisierung der Konzepte, die ist ein Kompromiss. Und die stimmt dann nicht exakt mit meiner Grafik am Anfang überein. Was ich für die Zukunft vorhabe, ist jetzt eine komplett neue Sprache zu designen, in der es halt offene Typen, globale virtuelle Funktionen und Module gibt. Und jede Menge Ballast von C++ wird einfach außen vor gelassen. Richtig. Das bin ich inzwischen auch, nachdem ich den Prä-Compiler immer weiter entwickelt habe und man da immer wieder dann halt auch mit C++-Problemen kämpft. Deswegen würde ich da jetzt irgendwann wahrscheinlich den Schnitt machen und sozusagen nochmal neu.
Haben Sie vor, sowas wie Tablets oder Generics zu implementieren?
Das möchte ich in meiner Sprache schon gerne haben, denn wenn sie statisch typsicher sein soll, dann bin ich der Meinung, braucht man sowas. Also in einer dynamisch typisierten Sprache hat man da auch viele Probleme weg. Da braucht man keine Generics. Aber in einer statisch typisierten Sprache schon. Und da habe ich auch gewisse Ideen, weil mir der C++-Mechanismus auch einfach viel zu kompliziert ist. Aber das ist noch nicht wirklich ausgereift. Dass der Compiler für jeden Ausdruck, also für jede Variable und für jeden Ausdruck ermitteln kann, welchen Typ dieses Ding besitzt und dementsprechend auch überprüfen kann, ob zum Beispiel ein Funktionsaufruf überhaupt zulässig ist, ob er mehrdeutig ist.
Das kann er nicht. Ja. Sobald Sie Polymorphie haben, kann er es ja nicht.
Naja, dann hat man genau die Unterscheidung zwischen statischem und dynamischem Typ. Aber mit der Einschränkung, dass der dynamische Typ ja immer nur ein Untertyp des statischen Typs sein kann. Und dann, klar, dann kann der Compiler nur das Statische überprüfen. Und es muss dann sichergestellt sein, dass dynamisch nichts Undefiniertes passieren kann.
Was hatten Sie von dem Ansatz, die Sprache an sich dynamisch typisiert zu gestalten und dennoch dem Compiler die Möglichkeit zu geben, möglichst viel zu Compiler zu entscheiden?
Auf jeden Fall interessant.
Haben Sie die Sprache U?
Nee.
E-O-O geschrieben. Die Leute haben sich an Python orientiert. Schaut auch Python sehr ähnlich, diese Sprache. Ist aber mit statischen Typen, außer man deklariert etwas als Duck, das kommt von dem Ausdruck Duck-Typing, dann macht das dynamisch. Und also die versuchen eben sozusagen das Konzept statisch zu machen, obwohl die Sprache sich nie eine Scriptsprache ist,
ja.
Ausnahme von ein paar Deklarationen, wo es der Compiler sozusagen nicht aus dem Code lesen kann, was da jetzt wäre, und nur dann dynamisch etwas explizit macht. Also ich denke, die Sprache wäre auch ein Blick wert.
Okay.
Ich habe also meine Augen einen Nachteil, im Moment das einzige Backend, das sie unterstützen, ist .NET. Aber es wird schon auch ganz Spaß machen. Die Sprache macht also Implementierungsfragen.
Okay, okay. Danke, ja, werde ich mal angucken. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir es nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber doch noch die wesentlichen Sachen ich erzählen kann. Also virtuelle Konstruktoren, eine Möglichkeit. Das zweite wichtige, jedes Attribut von einem offenen Typ ist in Wirklichkeit ein Paar von Funktionen, nämlich einer Funktion zum Lesen des Attributs und einer zum Schreiben des Attributs. Und diese Funktionen sind natürlich auch wieder virtuell. Das heißt, die kann ich als Programmierer bei Bedarf redefinieren. Das heißt, wann immer ich zum Beispiel p.addName mache, so ein Attributzugriff, wird in Wirklichkeit eine Lesefunktion ausgeführt. Die wird vom Compiler praktisch automatisch generiert und liest mir halt den Attributwert. Die könnte ich aber redefinieren. Also und damit zum Beispiel auch wieder die Protokollierung mit einbauen. Oder wenn ich unbedingt will, könnte ich damit auch erreichen, dass das Attribut aus einer Datei gelesen wird und solche Dinge. Also diese eine Zeile hier, die enthält ziemlich viel Potenzial an zusätzlichen Möglichkeiten. Und schließlich gibt es noch lokale virtuelle Funktionen. Damit kann man so eine globale virtuelle Funktion im Prinzip lokal in einem Anweisungsblock temporär überschreiben. Und die Überschreibung gilt dann nur so lange, wie dieser Anweisungsblock ausgeführt wird. Das würde jetzt auch zu weit führen, aber damit kann man sehr interessante Dinge machen. Unter anderem kann man damit Ausnahmebehandlung machen. Das ist jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht klar, wie das gehen soll. Auch Ausnahmebehandlung mit der Möglichkeit, an der Ausnahmestelle wieder aufzusetzen. Das heißt, in dem Sinne habe ich Ausnahmebehandlung, um die vorige Frage da zu beantworten. Okay, lassen wir mal die Zusammenfassung hier und ganz kurz noch zu Modulen. Das Wesentliche hatte ich schon gesagt. Sie sind im Prinzip wie in Modula 2 und Oberon dazu da, logisch zusammengehörende Typen und Funktionen zu gruppieren. Und man kann Kapselung und Geheimnisprinzip erreichen, indem man öffentliche und private Definitionen unterscheidet. Durchaus zum Beispiel öffentlicher Typ mit ein paar öffentlichen Attributen und ein paar privaten Attributen, einem öffentlichen Konstruktor, ein paar öffentlichen Funktionen, je nach Bedarf eben. Und wir haben Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Modulen, die eine eindeutige Initialisierungsreihenfolge implizieren und damit auch eine eindeutige Reihenfolge dieser Zweige von Funktionen. Man kann Module separat übersetzen und separat auf statische Typsicherheit prüfen. Syntax ist angelehnt an Namensräume und Klassen in C++. Und, interessant, man kann Module auch dynamisch laden. Also vorhin hatten wir gesehen, wie man in dem Main dann sozusagen statisch sagt, Main baut jetzt Expression, Unary und Lock zu einem Ding zusammen. Man könnte zum Beispiel dieses Modul Lock, könnte man aber in Main erstmal weglassen und bei Bedarf dynamisch laden. Was hieße das? Das hieße, dass dieser Zweig von eval anfangs erstmal nicht vorhanden ist. Aufrufe von eval dann praktisch hierher gehen. Wenn ich jetzt zur Laufzeit des Lock noch nachlade, dann kommt praktisch dynamisch noch dieser Zweig dazu, reiht sich hinten in die Kette ein. Und damit habe ich sozusagen zur Laufzeit Protokollierung eingeschaltet. Und im Prinzip kann ich so ein Modul auch wieder entladen, wodurch dann die entsprechenden Zweige wieder verschwinden und damit sozusagen Protokollierung wieder abgeschaltet würde. Bei den aspektorientierten Sprachen wird das als dynamische Aspektorientierung bezeichnet und wird da ziemlich hoch gehandelt. Hier ist es eigentlich relativ simpel. Okay, ja, bis hierher waren es jetzt eigentlich sprachunabhängige Konzepte, auch wenn ich die Syntax immer schon C++-artig verwendet habe. Aber es ist mir wichtig, dass offene Typen und globale virtuelle Funktionen an sich sprachunabhängige Konzepte sind, die man in relativ beliebige Sprachen einbauen könnte. Exemplarisch sind sie momentan als Spracherweiterungen für C++ implementiert, wodurch aber viele C++-Konzepte überflüssig werden, insbesondere die komplizierteren Sachen und auch so die berüchtigten Sachen. Also Zeiger braucht man auch nicht mehr unbedingt. Also, und in diesem Sinne sollte meine Aussage vom Anfang verstanden werden mit der schmalen Sprache mit wenigen Konzepten. Gut. Ich habe das Ganze schon praktisch in der ein oder anderen Vorlesung und Übung hier an der Uni Ulm und auch in zwei Diplomarbeiten eingesetzt. Also sprich, es sind jetzt nicht nur noch Ideen, die in meinem Kopf rumgeistern, es haben auch schon ein paar andere Leute praktisch was damit gemacht. Man kann damit wirklich programmieren, auch wenn der Compiler noch seine ein oder anderen Macken hat. Unleserlich. Unleserlich, absolut.
Ist das so geeignet, dass man dann rumanalysiert und ähnliches?
Nee, Es ist absolut erschreckend, weil viele Dinge eigentlich in C++ gar nicht gehen. Also Datenstrukturen nachträglich erweitern und so weiter. Also es ist unheimlich trickreich gemacht und entsprechend unleserlich ist der Code. Ja, wie ist es implementiert? Etwa Faktor 2,5. Also ich habe mal ganz grobe Messungen gemacht, wo ich es mit C++ und mit Java verglichen habe, praktisch ein Programm mit derselben Funktionalität. Und hier steht es, glaube ich, irgendwo. Genau, C3+ ist natürlich langsamer als C++. Ganz grob habe ich diesen Faktor gemessen. Aber erfreulicherweise bereits jetzt mit dieser prototypischen Implementierung schneller als Java.
Das heißt, wenn wir es einen Compiler hätte, der zum Beispiel globale Sicht hat über alle Module oder ähnliches und ja. Global-Optimizing betreibt, dann könnte man wahrscheinlich noch mehr an C++.
Ja, also mit einem, selbst wenn man von dem Prä-Compiler zum richtigen Compiler übergeht, könnte man schon viel machen, was einfach im Prä-Compiler wird halt umständlicher Code generiert und dann zu erwarten, dass ein optimierender Compiler, der danach läuft, das alles wieder glatt bügelt, ist viel verlangt. Und, der Zugriff auf die Attribute ist naturgemäß etwas langsamer als ein Zugriff auf eine einfache C++-Struktur. Das sollte dieses Bild hier nur mal ganz grob veranschaulichen. Da zahlt man wahrscheinlich am meisten. Da wird halt aus einer Maschineninstruktion, die man braucht, um auf ein Datenfeld zuzugreifen, werden halt 5 oder 6 oder 7. Wobei ich mich da auch schon ziemlich angestrengt habe, damit es nicht mehr sind. Ja. Die kostet. Richtig. Wobei es da auch einen Trick gibt, damit der Fall, der dann doch der häufigste ist, nämlich dass es genau einen Zweig gibt, dann doch effizienter geht. Ich schreibe schon Virtual hin. Aber. Der Compiler kann dann den ersten Zweig, den kann er dann eventuell doch inline expandieren und muss praktisch nur ein Flag testen, ist es der einzige oder nicht. Wenn es der einzige ist, dann muss er praktisch nicht über Funktionszeiger und sonst was dynamisch binden, sondern kann direkt den Code des einen Zweiges ausführen. Und der könnte dann sogar inline expandiert sein. Dann hat man einen bedingten Sprung und wenn den der Compiler noch so generiert, dass er praktisch richtig vorhergesagt wird, dann kostet er fast gar nichts mehr.
Eine Alternative wäre dynamisches Rekompilieren, bindet sein, also auch beim dynamisch binden unter Umständen alle.
Richtig, richtig.
Das geht in die Richtung dann, was der Chip bei Java macht, aber ich denke mal, dass sie sich damit unter Umständen leichter tun als Java bei dem Chip, wenn sie die
Ja, maybe. Ich meine, das wäre natürlich auch Möglichkeiten, wenn man einen richtigen Compiler macht, dann kann man alles machen. Mit Prä-Compiler ist man eingeschränkt und unter all diesen Randbedingungen war ich ehrlich gesagt schon mal positiv überrascht, dass ich jetzt mal schneller bin als Java. Und da Java ja doch so allmählich in vielen Projekten akzeptiert wird, auch von der Performance, haben wir gedacht, okay, dann ist das auf jeden Fall mal kein K.O.-Argument. Okay, dieser Prä-Compiler transformiert von C3+ nach C++. C3+ ist dann eben die entsprechende Sprache mit den Erweiterungen. Es gibt dann noch eine Bibliothek, die insbesondere diese Geschichte mit den Nullwerten noch realisieren muss. Die kosten nebenbei natürlich auch ein bisschen Performance. Und Sequenztypen sind alles Dinge, die ich nicht im Detail vorgestellt hatte. Also
diese nullfähigen
Also im Prinzip hat man sozusagen zu jedem C++-Typ sein Pendant mit Nullwert. Also zu Int gibt es Integer, zu Char gibt es Character und so weiter. Und die Richtung von C++ nach C++, die ist unkritisch, die geht dann auch automatisch. Aber umgekehrt...
Ich definiere ein Type-Name-Dingens,
ja?
Dann macht er diese automatische Typumwandlung nach Integer.
Ah, verstehe. Im Prinzip... Im Prinzip ja. Ich bin zwar jetzt nicht ganz sicher, ob es der aktuelle Compiler wirklich macht, aber vom Prinzip kein Problem.
Ich glaube, in Wirklichkeit haben sie natürlich so eine Sprache.
Das ist jetzt einfach eine Bezeichnungsfrage, denke ich. Also, ja.
Zumindest so objektorientiert wie jetzt eben C++ und Java, mit dem es ja noch gleich
ist. Ja, genau. Man kann all das machen, was man mit denen machen kann und noch mehr. Und einfacher ist meine Behauptung. Ja, wobei Java im Detail auch fürchterlich kompliziert ist, wenn man bloß zum Beispiel an geschachtelte Klassen denkt. Ja. Ja, und ich denke, ein Problem ist, man will halt sozusagen in der Klasse braucht man nochmal einen Typ. Wenn man zwei Klassen nebeneinander in einem Modul haben kann, dann braucht man, glaube ich, geschachtelte Klassen wesentlich seltener. Naja, also mir ist noch kein Beispiel begegnet, wo ich mir jetzt wirklich zyklische Module gewünscht hätte. Also ich glaube, diese zyklische Abhängigkeit, die ist man von Klassen gewohnt. Klassen müssen gegenseitig aufeinander Bezug nehmen können. Aber weil Klasse dann eben nicht mehr gleich Modul bei mir ist, ist meine Erfahrung, dass das eigentlich kein Problem ist. Decken die globalen virtuellen Funktionen interessanterweise auch ab. Statt einer Funktionszeiger-Variablen, die dann auf eine konkrete Funktion verweist, definiere ich mir quasi eine Dummy-globale virtuelle Funktion, die erstmal nichts macht und überschreibe sie dann passend. Und eventuell sogar noch mit so einer lokalen Definition, die nur in einem bestimmten Kontext und eine bestimmte Zeit lang gilt. Typisch sogar so, ja. Okay. Momentan nicht. Wenn ich mit der C++-Schiene weitermachen würde, ja. Aber ja, je länger ich drüber nachdenke und je länger ich inzwischen auch ein bisschen Abstand von der ganzen Sache habe, weil ich so im letzten Jahr eigentlich kaum noch Zeit hatte, weiterzuentwickeln, je mehr ich da den Abstand gewinne, desto mehr bin ich eigentlich überzeugt, dass ich da nochmal neu anfangen werde vom Design. Und, mag sein. Es war am Anfang, sprachen gewisse pragmatische Gründe dafür. Richtig. Ja. Ja, und ich meine, über die klage ich genauso, ja. Also den Ballast, den C++ von C übernommen hat, der macht mir zum Teil auch zu schaffen. Deswegen muss man irgendeinen Schnitt machen, richtig.
Sie müssen dann, und für diese Abhängigkeiten und so weiter, müssen Sie eigentlich im Prinzip sogar dann die, auf C++-Ebene die linke Reihenfolge festschreiben, damit die globalen
richtig.
Spezialisierungen richtig passen.
Und richtig. Richtig, streng genommen ist das so, genau. C++ gibt keine Garantien. Es ist dann letztlich compilerabhängig, dass man die Module in der richtigen Reihenfolge linkt. Ja. Ja, es sei denn, man macht es irgendwie komplett dynamisch mit Dynamic Libraries. Ja, ich meine, das dynamische Laden wird damit gemacht. Und damit hätte man es dann wohl doch. Abgesehen davon, dass die Implementierung, die ich da hatte, Bugs hat im Zusammenhang mit Konstruktoren und Destruktoren, die für mich wieder wichtig sind, weil im Prinzip genau diese Ketten, die werden letztlich über Konstruktoren aufgebaut und über Destruktoren am Schluss auch wieder sauber abgebaut. Das heißt, ich verwende intern sehr viele C++. Es gibt einmal dieses hässliche Bild, wo gezeigt wird, so ganz grob zumindest, wie jetzt Objekte dieser offenen Typen tatsächlich gespeichert werden und wie man dann auf die zugreift. Also, ich hatte ja gesagt, man kann nach Belieben Attribute definieren und einzelne Objekte müssen dann aber immer nur, können immer nur eine Teilmenge davon besitzen. Und dann hatte ich den Ehrgeiz, auch nur die Attribute wirklich zu speichern, die vorhanden sind pro Objekt. Alternative wäre natürlich zu sagen, pro Objekt wird einfach immer Platz für alle Attribute angelegt und dann sind halt viele Stellen vielleicht unbenutzt und dann steht explizit der Nullwert drin. Genau, solange man mal noch keine dynamisch geladenen Module hat, könnte man aus einer globalen Sicht sagen, das sind alle. Ja gut, der genau, das ginge in der Tat. Also und die Library, wenn die einen Konstruktor aufruft, dann darf der natürlich noch nicht explizit Speicherplatz beschaffen, sondern der ruft eine Library-Funktion auf und die hat dann letztlich die Information, wie viel Platz man wirklich braucht. Nicht ganz scharf, aber ich denke schon deutlich an einem Ende des Spektrums. Aber dynamisch geladene Module machen die Sache dann wirklich sozusagen unvorhersagbar. Da können ja im Prinzip zu existierenden Objekten noch Attribute hinzukommen. Deswegen ganz grob, also das hier wäre zum Beispiel... Dieser Zeiger hier wäre eine Variable vom Typ Expression. Und die zeigt ihrerseits auf so eine sogenannte Intermediate Cell. Das ist einfach wieder ein Ding, was aus zwei Zeigern besteht. Der eine Zeiger zeigt jetzt wirklich auf eine Data Area und dort befinden sich jetzt tatsächlich die Attributwerte, die dieses Objekt konkret besitzt, irgendwie im Speicher aneinandergereiht. Und dieser andere Zeiger hier, der zeigt hier rüber auf einen sogenannten, wo steht es, Object Descriptor. Und der enthält im Prinzip die Information, wie dieser Datenbereich da drüben zu lesen ist. Der sagt hier, der hat im Prinzip für jedes vorhandene Attribut einen Eintrag. Also ist im Prinzip ein Array, was für jedes Attribut einen Eintrag hat. Jedes Attribut kriegt hier eine laufende Nummer zugewiesen. Das kann man zum Beispiel auch beim Laden der Module arrangieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von diesem Objekt das Ob haben will, dann gehe ich hier rein und hier rüber. Der Index von ob ist 1 und dann finde ich hier so eine 4 vor. Und die 4 sagt mir, dass ich an der relativen Adresse 4 hier drüben den entsprechenden Attributwert finde. Insbesondere, dass er vorhanden ist. Wenn ich von diesem Ding jetzt zum Beispiel val abfrage, dann gehe ich wieder hier rüber. Val hat den Index 0, da finde ich hier so ein graues Kästchen, das heißt natürlich irgendein Flag, was halt 0 oder 1 ist. Das sagt mir in dem Fall, dass es das val überhaupt nicht gibt bei diesem Objekt. Das heißt, dass ich gar nicht hier drüben suchen muss, sondern direkt den Nullwert von val liefern kann. Und diese Deskriptoren, die werden zur Laufzeit je nach Bedarf erzeugt und aufgebaut. Und man sieht auch, dass die noch miteinander verkettet sind, dass einer im Prinzip aus dem anderen entsteht, wenn zu dem Objekt ein weiteres Attribut hinzukommt. Das heißt, da steckt einiges jetzt an Verwaltungsinformationen drin. Aber damit kriegt man im Prinzip das geregelt, dass man hier immer nur so viel Platz braucht, wie wirklich Attributwerte vorhanden sind. Und dass man über geschicktes Verfolgen von Zeigern und Indexoperationen doch noch einigermaßen effizient auf die Attributwerte zugreifen kann.
Das war jetzt irgendwie gar nicht meine Frage.
Nicht die Frage, okay.
Also muss ich Speicher selber anlegen, müssen die selber verwalten oder automatisch verwalten, wie funktioniert die automatische Speicherverwaltung?
Okay. Das war die Frage. Okay, ich hatte kurz erwähnt, es gibt automatische Speicherbereinigung. Also ich kann im Prinzip programmieren, wie jetzt in Java oder in vielen anderen heute modernen Sprachen. Ich kann, oder sagen wir so, ich muss Speicher nicht selber freigeben. Ich kann, aber das ist ein ganz, ganz seltener Ausnahmefall, was ich vorhin erwähnt hatte. Wenn ich partout der Meinung bin, dieses Objekt zum Beispiel soll jetzt definitiv gelöscht werden, also meinetwegen mein Auto, das jetzt verschrottet wird, das gibt es jetzt wirklich nicht mehr, dann kann ich quasi ein explizites Delete sagen, dann ist das Ding logisch weg und alle Referenzen, die vielleicht noch darauf verweisen, werden automatisch null, jedenfalls von der Logik. Und der Garbage Collector, gut, da habe ich zwei verschiedene Alternativen ausprobiert. Das eine ist, man nehme eine Garbage Collector Library, zum Beispiel von Böhm, der beim GCC heutzutage, glaube ich, dabei ist. Der macht einem dann fast alles ohne großen Aufwand automatisch. Also da ruft man statt mAlloc dann halt dem sein mAlloc auf. Und der zaubert sozusagen unter der Oberfläche und kriegt es hin. Ich habe es auch komplett selber implementiert. Irgendwo gibt es da auch noch ein Bildchen dazu. Das sieht dann ungefähr so aus. Grundsätzlich bei Garbage Collection interessiert man sich ja für die globalen Zeiger. Zeiger heißt jetzt, hier hätten wir Variablen von offenen Typen, die ja dann nichts anderes sind als Zeiger auf die tatsächlichen Objekte. Die können in globalen Variablen sein oder sie können sich auf einem oder mehreren Laufzeitstacks befinden, also lokale Variablen. Das sind die sogenannten Wurzelzeiger, die ein Garbage Collector braucht. Und über die kommt er dann in den Heap. Und im Heap findet er eben zunächst diese gerade erwähnten Intermediate Cells, die einerseits wieder auf so einen Descriptor verweisen und andererseits auf eine Data Area. Und diese Data Areas werden dann auch einfach so in Blöcken organisiert. Also hier zum Beispiel befinden sich lauter Data Areas, die nur aus einem Integerwert bestehen. Hier drüben befinden sich lauter Data Areas, die aus so einem Operator und einem weiteren offenen Typwert bestehen. Das heißt, in diesen Blöcken hat man sozusagen homogene Datenstrukturen, was die Sache etwas vereinfacht. Und diese Objektdeskriptoren haben jetzt noch einen weiteren Zweck. Sie sagen einem nämlich auch, hier zum Beispiel diese eingekringelte Null sagt, dass an der relativen Adresse 0 der entsprechenden Datenbereiche wieder ein Zeiger auf ein anderes Objekt steht. Und dann kann man zum Beispiel mit dem Mark-and-Sweep-Algorithmus eben ausgehend von diesen Wurzelzeigern jetzt sämtliche Zeiger auf Objekte verfolgen, die Objekte markieren und dann in der Sweep-Phase eben einmal über den Heap laufen und alle nicht markierten freigeben. Das ist so ein klassisches Verfahren.
Bitte?
Auch noch nicht, auch nur angedacht. Das Mark-and-Sweep in seiner Grundform hat den Nachteil, dass es praktisch die gesamte Ausführung unterbricht. Tatsächlich habe ich ein inkrementelles Mark-and-Sweep implementiert. Gibt es bekannte Algorithmen, die sind dann etwas aufwendiger. Die erlauben, dass die Anwendung weiterläuft und im Prinzip bei jeder Speicheranforderung einfach ein paar von diesen Markierungsschritten gemacht werden. Und die muss man dann so timen, dass praktisch in dem Moment, wo der Heap voll wird, praktisch die Markierungsphase fertig ist. Und dann macht man auch keine komplette Sweep-Phase am Stück, sondern einfach, wenn man das nächste Stück Speicher braucht, dann sucht man praktisch nach dem ersten Freien. Destruktoren für offene Typen gibt es nicht. Momentan mache ich es überhaupt nicht. Aber es ist vorgesehen irgendwie, wobei ich mir dann auch gern irgendwelche schönen Sprachmittel überlegen wollte, wie man Parallelität halt elegant formulieren kann. Also, das heißt, ich zwei Expressions parallel auswerten kann oder so und nicht explizit mit Threads erzeugen und Threads anhalten und was weiß ich hantieren muss. Okay, jetzt haben wir ersten und zweiten Teil schön bunt durcheinander gemischt. Das ist aber wahrscheinlich meistens so. Ja, gibt es weitere Fragen? Soll ich noch konkrete Beispiele zeigen? Oder ist genug für heute? Ja. Ah, okay. Ich überlege gerade, ob wir ein konkretes Beispiel zeigen oder wie es am einfachsten zu machen ist. Vielleicht direkt da an der Tafel. Also wir hatten da unseren Typ Person. Das war sozusagen der Basistyp mit seinem Name und Given Names. Und dann hatte ich ja praktisch Student als so eine Art Untertyp definiert. Mit dieser 1:1 Relation und Student hatte jetzt also ein Number, was als Typ meinetwegen Integer hat und es soll beim Student die Matrikelnummer sein. Und mein Standardbeispiel ist, dass es dann hier immer noch einen Employee gibt als weiteren Untertyp von Person und der hat zufällig halt auch ein Attribut, was Number heißt. Vom Typ meinetwegen auch Integer, aber vielleicht sogar ein anderer Typ. Und jetzt definiert man eben hier einen Typ, der die beiden wieder zusammenführt. Heißt dann meinetwegen Employed Student. Und dann erbt der in Anführungszeichen zwei Numbers und in dem Fall sind es eigentlich logisch zwei verschiedene Dinge. Und sie sind auch wirklich verschieden und sie sind unterscheidbar. Angenommen, ich hätte jetzt so einen Employed Student ES mir erzeugt. Wenn ich dort jetzt auf Number zugreifen würde, dann würde der Compiler sagen, dass das mehrdeutig ist. Tatsächlich hatte ich ja erwähnt, so ein lesender Attributzugriff ist in Wirklichkeit eigentlich ein Funktionsaufruf. Also man kann sich das vorstellen wie ein Aufruf einer automatisch erzeugten Funktion Number für dieses Objekt ES. Und tatsächlich ist dieses Number in dem Fall einfach eine überladene Funktion und der Aufruf dieser überladenen Funktion führt hier zum Konflikt. Wie kann man ihn lösen? In dem Beispiel könnte man sagen, ich mache quasi einen expliziten Upcast. Ich gehe von ES über addStudent erstmal zu einem Studentenanteil und von dem frage ich dann Number ab. Das würde in dem Fall den Konflikt einfach lösen. Was gab es da sonst für typische Beispiele? Ja gut, die Frage, was heißt einfach so verwenden? Ich denke, wenn man Mehrfachvererbung will, dann besteht das Problem einfach. Und egal, welche Sprache man jetzt nimmt, irgendeine Möglichkeit, um solche Mehrdeutigkeiten aufzulösen, braucht man. Häufig verwendet man die Attribute Number ja wahrscheinlich in Funktionen, die sozusagen auf Student und auf Employee arbeiten. Und in dem Kontext sind sie natürlich eindeutig. Und in dem Moment, wo ich so ein ES dann an so eine Funktion übergebe, dann ist die Sache auch klar. Ja.
Angenommen, Person hätte jetzt ein Attribut Name. Wäre dann ES at student at person at name immer gleich ES at employee at person at name?
Okay, das ist die andere entscheidende Frage. Also wir haben hier Name. Und das ist eigentlich die Frage in C++ nach Virtual oder Non-Virtual Inheritance.
Genau.
Und die Antwort ist hier jetzt natürlich auch wieder ungewöhnlich. Durch die Typdefinitionen allein, also ich definiere ja meine Typen hier mit ihren Attributen und dann diese 1:1 Relationen. Über diese Deklarationen allein ist die Frage noch nicht entschieden. Die Frage wird tatsächlich entschieden, wenn ich dann Konstruktoren implementiere und in den Konstruktoren steht es mir frei, wie ich es machen will. Ob ein Employed Student zwei Personenteile haben soll oder nur einen, das kann ich im Konstruktor entscheiden.
Bitte?
Von dem natürlich. Also ich sage natürlich, in C++ ist es nicht natürlich. Ich entscheide es an der Stelle, wo es sozusagen entscheidend ist, sprich bei der Definition von Student und Employee muss ich mich noch nicht drum kümmern.
Können Sie ganz kurz die Syntax notieren, wie das ausgebildet in zwei Teilen?
Okay. Ich überlege gerade, ob ich es jetzt hier an der Tafel schreibe oder ob ich sogar genauso schnell oder schneller hier am Rechner schreibe. Machen wir das hier doch wieder an. Okay, C3+, ja. Okay, wir würden das Ganze in ein Modul einbetten oder auch nicht. Also wenn man ein einziges Modul hat, dann muss es nicht unbedingt als Modul verkapselt sein. Wir könnten hier mal anfangen mit TypeName Person und sagen also Person nach String Name. Das soll mal das einzige Attribut sein. Und jetzt schreiben wir einen Konstruktor für Person, der kriegt dann natürlich ein String N und liefert eine Person mit addName N. Okay. Jetzt definieren wir den Student und sagen zum Beispiel, Student hat ein Integer Number. Und wir sagen, Student ist quasi ein Untertyp von Person. Und jetzt definieren wir einen Student-Konstruktor. Und zwar, hier kann man jetzt sagen, gibt es vielleicht eine Art einfaches Design-Pattern, das man befolgen sollte. Man definiert sich erstmal einen Student-Konstruktor, der als Parameter eine bereits erzeugte Person bekommt und dann noch zusätzlich dieses Integer, sagen wir mal, M für die Number. Und der erzeugt dann einen Student, wo er den Person-Link auf P setzt und die Number mit M initialisiert. Der wäre jetzt noch nicht maximal bequem zu benutzen, aber man kann sich dann natürlich einen zweiten schreiben und der kriegt den String Name und das Integer M. Und der ruft dann aber einfach den vorigen auf. Und zwar erzeugt er sozusagen on the fly eine Person mit Name N, denke, und zweiter Parameter M. Das ist soweit nachvollziehbar. Okay. Selbes Spiel machen wir jetzt mit dem Employee. Passt es so? Also, der hat seine eigene Number. Die beiden Numbers haben erstmal nichts miteinander zu tun. Ja, das sollte soweit auch passen. Und jetzt wollen wir den Employed Student definieren. Der könnte weitere Attribute haben, aber das ist jetzt momentan gar nicht entscheidend. Auf jeden Fall sagen wir, der Employed Student erbt quasi von Student und er erbt quasi von Employee. Und jetzt wollen wir einen Konstruktor für Employed Student schreiben. Und nach demselben Schema wie gerade eben, weil Employed Student praktisch Student und Employee als direkte Obertypen hat, schreibt man sich üblicherweise einen Konstruktor, der erstmal einen Student S und einen Employee E, nee, Ample habe ich es genannt, als Parameter bekommt und ein Employed Student Objekt erzeugt, in dem der Student Link auf S und der Employee Link auf E gesetzt wird. Okay, und dann schreibe ich einen zweiten, das ist eher der, den dann meine Klienten benutzen und der kriegt jetzt meinetwegen ein String Name, ein Integer M für die Matrikelnummer und ein Integer R für die Personalnummer des Employees. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann jetzt sagen, jetzt erzeuge ich erstmal eine Person mit dem Namen N. Dann machen wir einen Studenten mit dieser gerade erzeugten Person und der Matrikelnummer M. Dann einen Employee mit derselben Person P und Personalnummer R. Und schließlich geben wir dann ein Employed Student, der aus S und E zusammengesetzt ist, zurück. Aber ich hätte natürlich hier statt P auch eine neue Person mit Namen N erzeugen können. Dann hätte ich sozusagen zwei Personenteile. Das hat sich jetzt ehrlich gesagt mehr oder weniger zufällig ergeben, dass man das so machen kann. Und dann muss man natürlich versuchen, es konzeptuell zu rechtfertigen. Zunächst wäre es natürlich schon schön, wenn man irgendwie aus den Deklarationen dieses Virtual, Non-Virtual direkt sehen könnte. Andererseits ist es bei dem Ansatz jetzt eben wieder so, man hat wieder maximale Flexibilität. Man kann also auch beliebig komplizierte Vererbungsstrukturen jetzt bauen, die man in C++ nicht mehr hinkriegt.
Also Vorteil ohne Frage, dass wir die ganzen Projekte von C++ haben. Nachteil sehe ich im Moment, dass es der Compiler auch nicht mehr sieht, was Sie meinen.
Richtig.
Nicht mehr so einfach sieht.
Ja.
Und dementsprechend die Optimierung und so weiter halt.
Ja. Und natürlich auch der Leser es nicht ohne weiteres sieht. Das heißt, dem Leser musste man hier wieder mit Kommentaren wahrscheinlich helfen. Naja, der muss vielleicht schon wissen, ob das Ding eben ein oder zwei Person-Teile hat und ob man eben auf beiden Wegen zum Gleichen kommt oder nicht.
Es kann dann durchaus sein, dass ich von der Person über Student und Leutstudent zum
Ja. Ja, es ist richtig, ja. Also, und zugegeben, es ist eben hier ein Stück weit im Code der Konstruktoren versteckt, ob man jetzt Virtual oder Non-Virtual Inheritance hat. Und das ist natürlich nicht richtig sauber. Passend generiert werden, das wäre wahrscheinlich denkbar, ja. Das stimmt.
Auf jeden Fall, ja. Da das ja so ist, könnte man eben die Relation irgendwie dazu schreiben, wie es gemeint ist. Und dann kann man Konstruktoren definieren. Also unten, wo es ist, oben in C++.
Hier, genau. Ich meine, das ist ja Kritikpunkt an C++, dass man es hier schon entscheiden muss, was ja Quatsch ist vom Konzept. Hier müsste man es irgendwie anbringen, ja. Wobei, ich denke, in den einfachen Beispielen ist es dann schon wieder irgendwie klar. Jetzt kann man natürlich sich beliebig komplizierte Graphen da ausdenken und dann ist halt die Frage, was ist dann noch eine geeignete Syntax?
Das Problem, was Sie halt haben, ist, dass das eine Employee-Objekt so sein kann und das andere kann anders sein.
Theoretisch könnte es das.
Ja. Das Ganze doch sehr wirr.
Ja, das gebe ich zu. Also das ist jetzt wieder genau das Problem, man hat alle Möglichkeiten und damit kann man auch allen möglichen Unsinn dann machen. Ja.
Theoretisch können die Employees Students selber auch nochmal vom Person ableiten.
Richtig.
Und dann zwei gemeinsame, ein eigenes haben und so.
Genau, also im Prinzip könnten hier sogar drei Person-Objekte beteiligen. Ja. Ja.
Dann könnte man sich die objektrelationalen Datenbanken wieder sparen und zu den rechtrelationalen zurückkehren.
Ja, interessant, ja. Ja. Persistenz könnte man im Prinzip dadurch erreichen, dass man diese Attributfunktionen, die implizit da sind, redefiniert. Dafür wäre dann natürlich auch noch irgendeine Syntax nett, die das.
Die Semantik der Sprachmodelle gibt es her, dass sie so ein Mapping technisch einfach.
Ja.
Machen das, was man natürlich dann wieder fertig tut und
das generieren muss. Den sollte man generieren können, genau. Und
andere Sprachen haben da von der Semantik ein größeres Problem, das abzubilden.
Richtig, ja. Gut. Ja, dann will ich da nicht länger aufhalten. Da kommen noch die interessanteren Diskussionen. Wo ist denn der Grieche?